Business Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Ihr könnt auch noch ein bisschen lachen. Ich erzähle trotzdem schon was bei unserer Gästin. Vor uns sitzt Sofa Oblina.
Hallo.
Und ich verspreche hiermit, ab jetzt für all die nächsten Episoden, dass ich nie wieder esse.
Gott sei Dank.
Weil ich möchte, dass Sofa weiterhin unseren Podcast hört. Blutschwur. Mach ich. Wie geht es?
Messer hier und dann zusammen.
Gib mir ein Messer.
Wenn du wie beim Eisbaden machst das.
Ja?
Ja, das ist das super, wenn du nichts fühlt. Nein, das meine ich natürlich nicht. Das
kann man ja so kurz was dann unterschreiben.
Dann gehen die Nächsten, gucken sie es nicht an.
Aber wir wollen hier die ordentliche Aufmerksamkeit Sofa beschenken. So, also jetzt reißen wir uns mal ein bisschen zusammen. Und es gibt einen Wunsch, einen expliziten HörerInnen-Wunsch, nämlich, dass wir ganz am Anfang sagen, was derjenige stilistisch tätowiert. Weil mir wurde geschrieben, dass man immer die Folge hört und gerade bei denen, die jetzt noch nicht so lange tätowieren, sitzt man dann im Auto, kann nicht recherchieren und fragt sich nun, was macht derjenige denn?
Ach so.
In diesem Fall Sofa. Hallo. Was machst du eigentlich für einen Stil?
Ich würde sagen, traditional, sehr so gothic angehaucht, sehr düster, nur schwarz, keine Farben.
Weiß noch.
Manchmal. Ja.
Einmal habe ich rot gesehen.
Ja, ganz selten, ja.
Patches meistens, ne?
Ja.
Keine Sleeves oder sowas.
Also ich habe auch schon mal eine Front gemacht, aber nicht so oft. Also eher, genau, kleinere Sachen.
Würdest du sagen, du gehörst noch zu den Neuen, in Anführungsstrichen, mache ich? Oder nein?
Ich fühle mich schon neu, ja, voll.
Weil, wie lange bist du dabei?
Ich tätowiere, also offiziell seit 6 Jahren, glaube ich, jetzt, ja.
Aber sechs finde ich auch nicht.
Nee, es fühlt sich neu an.
Warum?
Weil es noch so viel zu lernen gibt.
Lernst du immer noch was?
Ja, voll. Jedes Mal. Also jedes Mal gibt es irgendwas Neues. Ja.
Wann hast du das letzte Mal tätowiert?
Vor einer Woche. Ja, in Wien.
Erinnerst du dich, ob da was, als du in Wien warst, beim Guestspot warst du, ne?
Mhm.
Gab es da was, was du gerade gelernt hast?
Ja, also ich war beim Belmir in Poltergeist.
Grüße.
Und er hat zum Beispiel eine Maschine benutzt, die ich auch habe, die ich mir gekauft habe, ich glaube vor 3 Jahren, die ich aber gar nicht benutze.
Welche?
Das war von Lithuanian Irons, meine ich. Und eine Rotary auf jeden Fall, genau. Und er hat damit ja eine Fläche ausgefüllt und ich habe damit bisher immer nur dünne Linien gemacht und mich gewundert, warum das nicht richtig funktioniert. Und dann hatte er mir da irgendwie erklärt, wie er die halt laufen lässt. Und dann habe ich gedacht, ja, ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Also allein schon deswegen, dass ich jetzt meine Maschine, die ich 3 Jahre nicht benutzt habe, nochmal ausprobiere mit einem anderen Setting irgendwie. Setup. Genau. Mhm. Allein deswegen hat sich schon gelohnt, irgendwie den Tag da zu sein.
Ja.
Ja.
Und benutzt du sie jetzt? Wirst du es jetzt weiter?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich probiere es jetzt auf jeden Fall aus, ob es geht oder nicht, weil ich wollte die verkaufen und jetzt probiere ich es aber nochmal aus. Genau.
Cool. Ja. Das ist die richtige Situation, um jetzt die anständigen Quickies zu stellen. Du bist nachher zuständig für die unanständigen Quickies.
Haben wir welche?
Naja, die bisschen, wie sagt man, nahbareren.
Okay.
Deswegen, die probieren wir jetzt wirklich richtig Quickie zu halten.
Unanständig ist nahbar.
Traditionell oder modern?
Traditionell.
Abstrakt oder realistisch?
Abstrakt.
Breit aufgestellt oder thematisch tief?
Thematisch tief.
Fragst du mich das immer oder ist es eine Aussage?
Ist deine Frage. Ist eine Aussage, ja.
Künstler oder Dienstleisterin? Künstlerin oder Dienstleisterin?
Beides.
Freihand oder Stencil?
Eher Stencil.
Angaben zum Motiv oder künstlerische Freiheit?
Beides.
Was bekommst du so für Anfragen? Basieren die sehr auf Ständen eigentlich dem, was du auch die ganze Zeit postest?
Ja, schon. Also es gibt schon extra Wünsche, aber eher, dass Leute etwas sehen und dann etwas Ähnliches wollen.
Mhm.
Ja.
Spule oder Pen?
Mittlerweile beides.
Reue oder jeder Tag neues Glück? Neuer Tag, neues Glück.
Beides. Mal so.
Komm. Drei Joker.
Dreimal darf man beides sagen.
Echt?
Das ist jetzt vorbei dann damit.
Okay.
Freude oder Frieden?
Frieden.
Da können sich Leute dazu verhalten.
Ja, ja.
Weil du das hier geändert hast.
Ja, ja.
Ja, man kann das entscheiden.
Ja.
Gut, wollte ich nur sagen. Spontan oder geplant?
Spontan.
Das waren die, die wollen nicht mehr, das wollen wir nicht mehr fragen, ne? Burnout oder Topfit?
Burnout.
gute alte Zeit oder neuer Zeitgeist?
Weiß ich nicht. Gute alte Zeit?
Offensichtlich,
ja,
oder?
Ja. Traditionell auch gesagt. Wie offensichtlich?
Ah, oh, nee. Gossigwitz.
Ach so. Wie viele Gothic-Witze hast du in petto?
Ich halte sie auf jeden Fall alle zurück.
Ist Kreativität Flucht oder Lösung?
Lösung.
So. Nun fangen wir an. Wann hattest du das erste Mal Kontakt mit einer Tätowierung?
Die du gesehen hast.
Die ich gesehen habe. Auf jeden Fall jemand aus dem Fernsehen, also jemand aus einer Band oder so, also keine Ahnung. Sagen, ja. Ja, also keine Ahnung, Linkin Park oder Him oder Ozzy Osbourne, also die ganzen Verrückten.
Gab es schon immer den Wunsch, Tätowiererin zu werden?
Nicht immer, aber schon sehr früh auf jeden Fall, ja.
Was hast du eigentlich gelernt?
Gar nichts.
Naja, gelernt kann ja auch autodidaktisch sein, insofern. Achso, also du hast keine Ausbildung gemacht und kein Studium gemacht.
Mm-mm.
Du bist einfach nach der Schule runtergegangen, nach Abitur oder nach einer Realschule?
Abitur, genau. Fachabitur habe ich gemacht.
In was?
Gestaltung.
Ah, in Berlin?
Mm-mm, in Kassel, da bin ich aufgewachsen, genau.
Mm-hmm. Und dann hast du, wie bist du dann eine, zumindest in meiner Bubble kannte man dich, Visagistin geworden.
Ja.
Oder Haar-Make-up-Artist geworden.
Also eigentlich wollte ich beim Schumitz in Kassel tätowieren lernen und habe mein Schulpraktikum dort ja auch gemacht mit 14.
Ach Gott, wirklich?
Ja. So zeigt
auch. Bei Schumitz?
Ja, beim Schumitz, ja. Und dann nochmal im Fachabi hatten wir, ich glaube, 3 Tage Arbeit, 2 Tage Schule oder andersrum. Und da war ich auch ein Jahr beim Schumitz. Und dann hatte er aber...
da warst du dann auch erst?
Da war ich 17.
17, ja.
Genau. Und dann, weiß ich nicht, irgendwie habe ich mich da nicht getraut zu fragen. Und dann hatte er den Alex Dörfler.
Grüße.
Grüße. und ja, und irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Und ja, dann war ich mit der Schule fertig, wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich mich eh schon immer irgendwie krass geschminkt und habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Ja.
Und ein anderes Studio wäre gar nicht in Frage gekommen? Oder auch
nee,
nicht
in Kassel gar nicht, nee. Also da gab es nur das eine coole für mich irgendwie meiner Meinung nach und wenn dann nur das, sonst
und weggegangen,
nicht.
War auch noch keine Option damals.
Nee.
Oder?
Ha, krass. Also dann ist ja der Wunsch an sich schon super lange gewesen, bis du dann jetzt letztendlich angefangen hast quasi. Und wie hast du das, oder wie ist das alles losgegangen mit dem Make-up machen?
Und zwar alle aus meiner Klasse im Fachabi sind, also fast alle sind Fotografie studieren gegangen und für ihre Projekte haben die mich immer gefragt, ob ich da helfen kann und Make-up machen kann. Und das heißt, ich hatte eine ganze Mappe mit Fotos, wo ich Make-up gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht damit irgendwie was machen? Und dann hat bei uns ein Mac-Store aufgemacht in Kassel und dann habe ich mich dort beworben, weil man sich dort richtig gut hocharbeiten konnte. Also
was ist das?
Make-up-Marke.
Ah, okay.
Genau. Man konnte dort irgendwie so in so einem Event-Team sein. Das heißt, wenn man gut genug ist, dann konnte man auf Fashion Weeks fahren, überall auf der Welt und für Fotoshootings auch Sachen machen oder Trainer werden oder so. Also es gab total viele Möglichkeiten von dort aus. Genau, und dann war ich dort gelandet. Dann haben die mich nach Berlin rübergeschickt. So bin ich in Berlin dann gelandet. Genau, und dann war ich bei Mac, ich glaube 4 Jahre, 5 Jahre oder so. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich hatte super gute Kontakte. und habe gedacht, ich brauche die jetzt nicht. Jetzt kann ich das auch so machen.
Mhm.
Ja.
Und dann, wie lange hast du es jetzt gemacht?
Oh, ich glaube, insgesamt 7, 8 Jahre oder sowas. Genau, ja.
Und hat es dich die ganze Zeit beschäftigt, dass du eigentlich tätowieren möchtest?
Ja, ja.
Also es hielt sich schon der Wunsch.
Ja, voll. Also es war so, es hat sich angefühlt wie Schicksal oder so. Also ich hatte diese Mappe, die Leute haben mich gefragt, ich musste nie irgendwas entscheiden. Es hat sich einfach alles gefügt und ich bin da einfach mitgegangen, aber wollte eigentlich was anderes machen, ja.
Und wann kam oder gab es ein Schlüsselerlebnis, an dem du gesagt hast, jetzt probiere ich das wirklich oder jetzt muss ich es wirklich machen?
Also ich habe zwischendurch, ich glaube mit 25 oder auch vorher, habe ich mir eine Maschine ausgeliehen und ein paar Freunde tätowiert, habe aber gemerkt, es ist viel, also ich krieg's alleine nicht hin, ich kann das nicht, ist mir zu viel. Und immer wieder kam ich drauf zurück. Also immer wieder habe ich dann irgendwie, obwohl ich 6 Tage die Woche dann selbstständig gearbeitet habe, habe ich dann nachts irgendwie noch gezeichnet.
Mhm.
Und ja, und dann hatte ich einen Burnout. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's nicht mehr. Also ich muss irgendwas anderes machen auf jeden Fall. Ja.
Woher kam das Burnout?
Zu viel gearbeitet. Also ich habe 5 Jahre keinen Urlaub gemacht und 6 Tage die Woche gearbeitet.
Bei freien Produktionen und so weiter.
Genau, ja.
Ach krass. Also so, du warst schon gut gebucht.
Sehr gut, genau. Also deswegen war es auch schwierig, irgendwie das aufzugeben, weil ich so dachte, ey, du bist gebucht, also alle buchen dich, du brauchst dir keine Sorgen machen. Aber ich habe den Job gehasst irgendwann. Es war nicht, was ich machen will.
Hast du dir Workshops gegeben?
Ja, genau, auch, ja.
Ah, Make-up-Workshop?
Genau, also es gibt auch in Berlin so eine Make-up-Schule, die wollten mich auch als Dozentin haben. Aber das ist einfach nicht meine Leidenschaft. Und das merkt man irgendwie dann auch. Also ich habe selber gemerkt, ich habe mich selber genervt auch, wie ich dann war, wie schlecht gelaunt ich ständig war und so. Und ja, das bringt nichts.
Mhm.
Ja.
Und dann hast du das, wie kam diese Rückbesinnung dann auf das, was du dann eigentlich machen wolltest?
Ja, also irgendwie haben meine Freunde mir da gut zugesprochen. Ich kannte auch total viele Tätowierer dann zu dem Zeitpunkt. Und irgendwie hat mir dann der Thomas Burkhardt so ein Power Supply.
Grüße. Es geht die ganze Zeit hier zu.
Also Schulz, Grüße. Thomas Burkhardt, Grüße.
Der hat mir ein Power Supply ausgeliehen. Mhm. Dann hat mir noch ein anderer Freund Nadeln gegeben. Meinte, hier, Nadeln, Griffstücke, fang einfach an. Von allen Seiten kam irgendwie Support und es war irgendwie total süß, wie sich da alle irgendwie Mühe gegeben haben, mir zu helfen. Und und dann habe ich zu Hause erstmal auf der Couch angefangen und ein paar Freunde tätowiert. Und dann meinte ein sehr guter Freund von mir, der Neon Judas, dass er einen Platz bei sich da im Studio hat und wenn ich tätowieren will, kann ich das auch bei ihm machen, halt in bisschen sterileren Raum. Und dann habe ich dann war ich da und dann habe ich da ein bisschen rumprobiert, ein bisschen gemacht und getan.
Hat er dir auch was gezeigt oder war es eher so, dass?
Eher so, ich soll mal machen und wenn ich Fragen habe, konnte ich natürlich das stellen, aber da ich einen ganz anderen Stil hatte und auch mit einer anderen, ich wollte unbedingt mit Spulen tätowieren, das war für mich super wichtig. Und er hat halt mit Rotary schon, also mit Pen, glaube ich, auch schon damals tätowiert. Und genau, da konnte er mir nicht so richtig helfen. Aber ich habe trotzdem viel über, keine Ahnung, Stencil und alles Mögliche halt gelernt. Mhm. Genau. Ja.
Warst du selber dann schon tätowiert zu dem Zeitpunkt?
Ja, ich habe mein erstes mit 15 bekommen.
Heimlich?
Nein, meine Mutter war dabei.
Ah, welches war das erste?
Ich habe auf dem Bauch so ein Herz mit Leopardenmuster und Drachen oder ja, so Drachenfledermausflügel irgendwie so.
Farbig?
Farbig, ja.
Oh.
New School.
Echt?
Ja.
Geil. Okay. Hast du mehrere farbige Tätowierungen?
Ja, ja, voll viele, ja.
Ist das problematisch für dich jetzt?
Ja. Mhm.
Ich finde auch, es gibt so einen Moment, wo ich so, ich habe bei der eine Arm ist ja bei mir sehr viel schwärzer als der andere, wo ich dann so denke, oh fuck, das wäre schon auch cool gewesen, ja, wenn jetzt einfach alles schwarz wäre. Ne? Kannst du es nachvollziehen? Trotz deinem sehr bunten Körper?
Ich bin immer wieder am Überlegen, aber ich, da ich jetzt viel schwarz sehe, ist so der erste Schwarz-Hype ist jetzt weg, dass ich denke, wow, geil, ich hätte gern monochrom. man muss mit Farben ein bisschen aufpassen. Ich habe definitiv zu viele, nicht abgestimmt aufeinander. Das ist das Nervige. Aber jetzt ein abgestimmtes Farbkonzept würde ich trotzdem noch nehmen.
Ja.
Das muss jetzt nicht Berlin-Schwarz sein unbedingt.
Ja. Aber du hast dich quasi auch in den ganzen Zeiten regelmäßig tätowieren lassen.
Ja, also das erste mit 15, dann mit 17, ich glaube 2 oder 3. Und dann, als ich dann, ich habe schon mit 15 auch angefangen zu arbeiten neben der Schule. Das heißt, ich hatte dann auch Geld und habe das dann gespart. Und genau, mit 17 dann, und dann so richtig mit 19, glaube ich, dann angefangen, immer mehr. Genau.
Und regelmäßig?
Ja.
Bei was für Leuten so? Oder hattest du StammtätowiererInnen? Oder?
Ich war beim Schumitz ganz viel und mein Chestpiece zum Beispiel, das habe ich mir mit 19 machen lassen, glaube ich. Da war ich beim Christoph Giebe.
Mhm.
Genau.
So, okay. Und dann hast du bei Neon Judas im Studio gearbeitet?
Genau.
Da sind wir jetzt. Okay.
Ja.
Mhm. Wie ging es dann weiter?
Genau. Und dann, ich weiß nicht mehr von welcher Seite das kam, von mir oder vom Schumitz, aber auf jeden Fall bin ich dann jeden Monat für eine Woche nach Kassel wieder und war dann beim Schumitz. Und er hat mir da wirklich also so geholfen mit allem und alles gezeigt, alles, was wo ich irgendwie Fragen hatte, hat er mir erklärt. Meine Maschine, die ich hatte, die war viel zu schwer. Er hat mir seine ausgeliehen, die viel leichter war. Und genau, mit der habe ich dann, ich glaube, 2 Jahre oder so tätowiert, bis ich die ihm zurückgegeben habe.
Toll.
Ja.
Ja. Ja. Würdest du Leute ausbilden?
Nein.
Die sagen was wieder.
Auch nicht, wenn du jetzt, sage ich mal, 20 Jahre Berufserfahrung oder sowas hast.
Vielleicht dann, aber...
Ja. Es geht um dass du auf den jetzigen Zeitpunkt...
Nee, jetzt nicht, aber ja, so, wenn du 10, 15 Jahre tätowierst.
Vielleicht, weiß ich nicht, was dann ist, aber keine Ahnung. Eigentlich, ne, weiß ich nicht.
Weil wir haben so oft das Thema, dass es dann immer, dass es so leider jetzt so eine Generation gibt, wo sich irgendwie keiner vorstellen kann, auszubilden. Aber dann wird es natürlich auch nicht unbedingt besser.
Ja. Gibt es doch Tattoo-Schulen.
Ja, ja, die Tattoo Lifestyle Academy.
Gibt's sie wirklich?
Wanne Eike Anna Breu.
Oder was? Das hast du dir ausgedacht.
Mit schwarz und goldener Schrift.
Das hast du dir ausgedacht.
Das Zertifikat.
Wir haben schwarz und goldene Schrift.
So, ja, ich sag auch immer, dass es schlimm aussieht. Das Zertifikat ist schwarze Matte, schwarze Pappe mit glänzend goldener Teilfolien kaschierter Schrift.
Das ist Tattoo-Kultur.
ja, genau. Okay, dann warst du beim Schumitz und aber immer noch in Berlin.
Genau, ja.
Und wo hast du hier gearbeitet?
Beim Neon Judas, ich glaube, eineinhalb Jahre oder 2 oder so. Und genau, und dann habe ich gedacht, okay, es wird jetzt mal Zeit für was Richtiges. Also, was heißt Richtiges? Ne? Bei ihm ist es halt super privat. Und ich wollte einfach mehr Austausch, mehr noch lernen, weil ich habe das Gefühl, ich will einfach besser werden und gucken, wie die anderen so arbeiten. Genau, und dann habe ich mir, ich glaube, 4 Studios so angeschaut, weil gerade da alle so ein bisschen geschaut haben oder gesucht haben. Und genau, und dann war ich in verschiedenen Studios, habe mal so geguckt, was so die Bedingungen sind, was so, wie die Leute so sind und so. Und genau, und dann bin ich bei Sticks and Stones gelandet.
Mhm. Und ich frage mich gerade, weil Melissa hat es in ihrem Podcast mal gesagt, da ist halt so, also weil sie ja auch so darky Motive macht, das ist so in ihr und da muss vielleicht so irgendwas raus. Das, also bei dir ist es ja auch irgendeine Subkultur sozusagen, in der du ja schon lange bist.
Ja.
Kannst du es irgendwie erklären, woher das kommt, was das ist, was da raus muss?
Ich weiß nicht, ob da irgendwie was raus muss. Also ich muss sagen, alles, was ich irgendwie jetzt noch mache, erinnert mich immer noch so an die Sachen, die ich damals so gut fand. Also dieser Künstler Mark Ryden zum Beispiel. Deswegen halt auch die großen Augen bei den Girls, die ich irgendwie zeichne. Oder es gab diese Puppen früher, die ich glaube in China verboten wurden, weil Kinder davon Albträume bekommen haben. Und die fand ich total cool und die haben auch so riesigen Kopf und riesige Augen, sehen aber total süß aus und das war irgendwie so die Inspiration dahinter, genau. Also das auf jeden Fall. Und die Musik, die ich höre, ich weiß nicht. Also wenn ich zeichne, dann sind es Themen, die mich beschäftigen vielleicht auch. Bin auch sehr religiös aufgewachsen zum Beispiel. Deswegen auch ganz viel Kreuze und so Rosenkränze immer dabei, genau.
Also, bist du katholisch aufgewachsen?
Orthodox, genau.
Wolltest du was fragen?
Nee.
Habe ich dich gerade abgehalten?
Nee,
Nee.
Ich lausche euch.
Lauscht uns einfach.
Wenn das okay ist.
Ja. Das ist aber schon immer so. Du kommst, also auch musikalisch bist du, seit du 14 bist. Ja, seit man so Musik hört und
ja,
sich irgendeinem irgendwo zugehörig fühlt, sozusagen schon da drin irgendwie gewesen. Und die, ich wollte nämlich darauf hinaus, die Kunden, die du hast oder Kundinnen, die sind auch alle so in dem Style.
Ja, voll. Also ich habe eine Kundin, die total, sagt man total normal, aber weiß ich nicht, sagt man das? Normal ist.
Nicht so auf jeden Fall.
Nicht so, genau. Die ich aber super gern, also wirklich, ich habe die super lieb. Und zum Beispiel mit ihr war das so, dass sie ein Motiv wollte, was super düster war. Und die war zweimal bei mir und die meinte, sie weiß selber nicht, woher das kommt, dass sie sich davon so angezogen fühlt, bis sie dann irgendwie so ein Erkenntnis hatte. Und zwar, als sie auch so irgendwie 14 war oder so, wollte sie unbedingt irgendwie so in die Gothic-Szene und wollte so ein bestimmtes Poster haben. Und die Mutter von ihrer besten Freundin hat ihr das dann gekauft, weil ihre eigene Mutter ihr das nicht erlaubt hat. Mhm. Und sie hat sich so drüber gefreut und dann kam sie nach Hause und die Mutter hat das Poster zerrissen und weggeschmissen. Und es war für sie richtig, richtig schlimm. Und die Mutter hat ihr auch nicht erlaubt, so zu sein, irgendwie sich schwarz zu kleiden oder wie auch immer sie sich kleiden wollte. Und das war für sie richtig verletzend und traumatisch irgendwie. Und das eine Motiv erinnert sie halt an das Poster. Mhm. Ja. Mhm. Und es war, also wir haben beide auch geweint, als sie mir das erzählt hat, weil es wirklich, also es tut mir so leid und ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, ja.
Ich wollte gerade fragen, weil wenn du mit 15 deine erste Tätowierung schon bekommen hast, dann dachte ich jetzt gerade, bist du ja relativ dann ja chillig aufgewachsen.
Nein.
Orthodox-katholisch.
Ja.
Ja, aber man ist ja selten, dass man sich mit 15 schon tätowieren lassen darf.
Genau, das kam nur, weil, also ich hatte ja mein Praktikum dort gemacht und der Schumitz meinte, als Dankeschön kriege ich eine kleine Tätowierung, wenn ich alt genug bin. und dann war ich halt, also ich habe super viel Schule geschwänzt, bin nicht hingegangen, hatte schlechte Noten, habe nur das Nötige irgendwie gemacht, um irgendwie durchzukommen. Und als ich meine Mutter gefragt habe nach der Tätowierung, meinte sie natürlich, nee, auf keinen Fall. Und dann habe ich ihr aber versprochen, dass ich mich in der Schule verbessern werde. Und sie hat gedacht, okay, das ist vielleicht die letzte Chance für mich. Also sie hat echt gedacht, dass ich, glaube ich, weiß ich nicht, Drogendealerin werde oder sowas, so wie ich mich halt verhalten habe auch. Sehr rebellisch gewesen und ja, dann hat sie gedacht, vielleicht, wenn sie mir so entgegenkommt, wird sich das vielleicht ändern.
Hat es sich geändert?
Nein.
Aber du hast Abitur geschafft.
Ja, ja.
Mit also. Ach und Krach dann? Also hast du es weiter durchgezogen, immer nur das Nötigste zu machen?
Ja, ja.
Mhm. Man kennt's, ne?
Mhm.
Klar.
Jetzt gehen die mittlerweile durch diesen Podcast kenne ich nur Leute mit dieser Vita. Dann denke ich immer, Mann, ey, wo hätten wir denn alle zur Schule gehen sollen? Wo es vielleicht schön gewesen wäre. Mhm. Irgendwie. Und diese ganze Subkultur sozusagen, die traf jetzt nicht so auf Verständnis bei dir zu Hause?
Nee, also gar nicht. Meine Mutter, also jetzt, wenn wir darüber reden, sagt sie, sie hat es einfach nicht verstanden. Also wir kommen aus der Ukraine, russische Wurzeln. Und sie meinte, sie kannte sowas nicht. Also für sie war das ganz neu, dass Leute sich halt in Kassel irgendwie schwarz gekleidet haben oder getrunken haben und schwarze Kleidung tragen und keine Ahnung. Für sie, also sie hat es einfach nicht verstanden. Sie hat gedacht, irgendwie ist es was Böses und Satanisten natürlich. Und hat sich da Sorgen gemacht um mich, ja.
Bist du gläubig?
Ich würde sagen, ja. Also jetzt vielleicht nicht christlich, aber schon gläubig, ja.
Und hat, wenn du jetzt sozusagen mit ihr sprichst, jetzt hat sie aber ein Verständnis dafür oder ist es immer noch für sie weird?
Nee, die hat voll Verständnis mittlerweile. Also sie hat sich super verändert in den letzten Jahren und wird immer offener. Und wenn wir reden über super ernste Themen, dann bin ich total stolz auf sie. Also wie sie sich verändert hat, wie offen sie jetzt ist und ja, hab sie lieb. Ja.
Grüße an
dich. Wird Mutti das hören?
Bestimmt.
Sagst du Mutti? Nee.
Mm-mm.
Was, wie sagst du denn?
Mama?
Ja, Mama. Ja.
Sprecht ihr Deutsch miteinander?
Mm-mm, Russisch.
Okay, ja.
Da ist es auch Mama.
Mhm.
Ja. Oh, 6 Jahre Russisch gehabt und wissen nichts, Alter.
Ach so, Mama. Russisch.
Ja.
Willst du eine Weile auf Russisch den Podcast weiterführen?
Ich kriege nur die Standardsätze hin.
Ich kann Krasnaya Chabutschka sagen.
Was heißt das?
Ich glaube, eine rote Kappe.
Ja, Rotkäppchen. Rotkäppchen. Ja. Hm.
Ich nur Dosto Primitschatje Nosti.
Und Trupp. Wasserleiche?
Ja. Aber eine Leiche einfach.
Leiche. Genau.
Ja.
Was heißt denn Wasserleiche?
Dinge, die ich weiß.
Weiß ich gar nicht. Also meine
die auch dann Substantive einfach?
Ich weiß es gar nicht, was Wasserleiche ist. Also es gibt voll viele Worte, die ich nie gelernt habe.
Klar, weil Wasserleiche ist jetzt auch nicht so.
Ja, ich schaue halt auch keine Sendungen oder sowas auf Russisch oder keine Ahnung. Also es gibt super viele Worte, die ich niemals gelernt habe.
Hast du schon mal einen Guestspot in Russland gemacht?
Nee.
In der Ukraine?
Auch nicht.
Russische Musik? Doch, es gibt schon im Gossip-Bereich schon. Aber gut, da wird nur mit gespielt. Aber wirklich, kennst du dich da aus?
Also ja, jetzt gibt es natürlich diese Molchat Doma, aber die höre ich jetzt auch nicht unbedingt. Früher gab es halt so, es gab eine, die hieß Linda, die fand ich total cool. Es ist so wie die Madonna von Ostblock.
Aber das ist ja populäre Mucke, so im Gossip-Bereich.
Genau. Na, die wurde schon, also sie war schon so im Fernsehen, aber ich, wenn das im Fernsehen lief, hat meine Mutter umgeschaltet. Also ich durfte das nicht angucken.
Ach, zu derbe.
Ja, also die hat auch über Drogen gesungen und Sucht, ja, deswegen.
Ach stimmt, Madonna war ja früher auch kontrovers. Ich habe die immer so als Pop, aber die war ja gar nicht immer Pop.
Wurde schon gecancelt ganz oft früher auch, ja.
Ja, ich erinnere mich.
Du musst ein bisschen näher ans Mikrofon gehen.
Ja, ich säusel auch noch ein bisschen, ich weiß schon, ich werde lauter.
Du kannst deine Fragen auspacken.
Welche Fragen denn? Die? Gut. Ach gut, zackig.
Jetzt kannst du auch nachfragen.
Okay, das sind jetzt wieder diese Entweder- und Oder-Fragen. Drei Joker hast du schon weg, also fleißig oder faul?
Fleißig.
Angriff oder Flucht?
Mittlerweile Angriff.
Emotional, rational?
Emotional.
Nachtragend, versöhnlich?
Versöhnlich.
Laut oder leise?
Leise.
Geist oder Körper?
Geist.
Langsam oder schnell?
Schnell.
Anfang oder Ende?
Anfang.
Ernsthaft oder albern?
Albern.
Misstrauisch oder vertrauensselig?
Misstrauisch.
Kind oder Haustier?
Haustier.
Modern oder nostalgisch?
Nostalgisch.
Hast du ein Haustier?
Mm-mm. Ich würde aber gerne. Also wenn, dann gerne Haustier.
Was hättest du dann?
Katzen.
Ja, dachte ich.
Klar.
Weil die Katzen klick ich.
Ja, so eine rote britisch Kurze will sie bestimmt.
Nee, so drei schwarze Katzen wären cool.
Ach, was?
Voll von Klischee.
Der Rasse eine andere, aber schwarz.
Hauptsache schwarz.
Die haben so Nietenhalsbänder um. Ja. Ein Joker vorne, jede. Okay, ja.
Billig oder teuer?
Teuer.
Vater oder Mutter?
Mutter.
Wissen oder Glauben?
Glauben.
Streng oder nachsichtig?
Nachsichtig.
Maskulin oder feminin?
Das fragt sie auch nicht, die Frage. Ob sie sich selber maskulin oder feminin fühlt oder ob sie das bevorzugt oder die Aspekte daran bevorzugt. Glauben wir überhaupt, dass es maskulin und feminin Aspekte
sind? Achso, wir wollen das diskutieren.
Ich weiß nicht, ich frage mich nur, was das für eine, wie die Frage.
Ja, ich finde es auch, genau, voll.
Von den Eigenschaften, ob man sich jetzt eher als maskulin empfindet, also nicht, ob man jetzt männlich ist oder weiblich, sondern welche Eigenschaften, das war meine Idee, welche Eigenschaften offensichtlicher sind am Anfang oder waren. So hab ich's jetzt.
Vielleicht feminin, sage ich jetzt einfach mal.
Also lege ich mal raus und können wir auch diskutieren.
Hm?
Zu viel zu oder zu wenig?
Zu viel.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Ordnung oder Chaos?
Chaos.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Pflanzlich oder tierisch?
Pflanzlich.
Nüchtern oder im Rausch?
Nüchtern.
Dominant oder devot?
Dominant.
Extrovertiert oder introvertiert?
Introvertiert.
Geizig oder verschwenderisch?
Verschwenderisch.
Dankeschön.
Sehr sympathisch. Haben wir schon das Sternzeichen?
Ich weiß es auf jeden Fall.
Ich glaube, ich habe es auch schon mal gefragt.
Es ist obvious.
Ja, wir sind wieder. Genau, ich habe das schon im Kopf gehabt. Na, es ist nicht so ganz so super obvious.
Na ja, gut, stimmt.
Finde ich. Okay, maskulin, feminin. Möchtest du es nochmal ausführen?
Nee, das ist einfach nur so eine... Ach so, wegen den jetzt non-binär oder sowas. Ja, nee, ich habe... Die Idee war, dass
nicht,
ich
wie
als...
Wie man sich selber sieht, der Gast?
Ja, also ich habe mir das... Ich habe die Fragen gestellt, so wie ich mich sehen würde. Ich bin in einem männlichen Körper und habe eher feminine Anteile und sehe da so einen Widerspruch. Und deswegen interessiert mich das, ob wie die Anteile bei dir sind. Jetzt nicht, wie du dich geschlechtlich zuordnest oder sowas. Da käme ich nie aus.
Ja, also ich glaube, ich kann irgendwie gar nichts dazu sagen. Also ich fühle mich zu keinem von beiden irgendwie so... dazugehörig, ehrlich gesagt. Also ich fühle es einfach nicht. Ich fühle es einfach nicht mehr.
Ist es dann ausgewogen? Also du fühlst feminine oder maskuline Anteile oder?
Gar nicht. Also ich mache mir da auch nicht so viele Gedanken. Ich habe mir mal letztes Jahr, glaube ich, mir Gedanken darüber gemacht, weil irgendwie gab es so dieses, das, weiß ich nicht, so Reels oder keine Ahnung, also öfter mal gesagt wurde, ja, die Weiblichkeit oder sowas und ich fühle es halt einfach null. Also ich fühle mich, ich fühle es einfach nicht. Ich weiß nicht, was die Leute damit meinen, wenn sie sagen, ich fühle mich voll weiblich oder keine Ahnung. Ich glaube, also für mich ist es irgendwie etwas, was von der Gesellschaft vielleicht vorgegeben wurde und wir denken, dass es das ist, aber ich habe mich damit einfach nicht viel beschäftigt mit den Anteilen. Ja.
Ja, es gibt ja die
Stereotype. Kann ich nachvollziehen.
Die Stereotype, das würde jetzt jeder gecheckt haben, dass die nicht allumfassend sind. Ja, gut, wenn man sich. Du kannst ja auch das umschiffen und einfach die Eigenschaft hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Lässt das Feminin weg und sagst, was man halt mit.
Aber das sind ja diese, du meinst diese Videos, ne, die dann auch immer dann, dass die Frau einfach nur nicht in ihrer weiblichen Energie ist. Und
ja,
deswegen,
genau sowas.
Deswegen kann dein Partner mit dir überhaupt nicht adäquat reagieren, weil du musst wieder in deine weibliche Kraft kommen, damit dein Mann wieder in seine männliche Kraft. Deswegen seid ihr so dysfunktional gerade.
Ja, ja.
So dieser Vorwurf, der dann so ist, so, ah, okay. Also ich habe auf jeden Fall wieder hier irgendwie was, muss ich wieder was tun. So, und der Mann ist so zu mir, weil ich nicht in meiner weiblichen Energie bin. So.
Ja.
Das waren diese Videos.
Ja.
Möchte nicht zu sagen, ne?
Nee, ich kenne mich nicht aus. Ich bin in dieser Diskussion nicht drin. Und ich hab vergessen, das kommt so ein bisschen aus diesem esoterischen Kram, dass es einfach so Eigenschaften benannt werden. Aber es ist im politischen Bereich und dann bin ich schon raus. Dann nehme ich die Karte auch einfach raus.
Wann bist du da? Das willst du lieber nicht mitspielen.
Och ja,
nein,
da
okay,
wenn,
ist okay.
Wenn ich auf so kontroverse Themen gehe, will ich mich auskennen. Und da ich mich nicht auskenne, ist es dann so, dann tappe ich wirklich von einem Fettnäpfchen ins andere, was andere schon durchdiskutiert haben und mich dabei öffentlich filmen zu lassen.
Oder ja, aber ich finde, das ist so ein Thema, also wenn man es fühlt und man dahinter steht, dann so, also dann soll sich doch jemand feminin oder maskulin bezeichnen oder fühlen oder was weiß ich. Ich kann da nicht mitreden. Also ich fühle es nicht.
Genau, und die Frage kann ja auch genau diese Antwort herauslocken. Ist doch super.
Ja.
Wie schwierig war es für dich, in der Tätowierszene Anschluss zu finden oder jetzt so voranzukommen?
Also ich fand's, ich bin super dankbar, also ich hatte super viel Hilfe, wie gesagt, von Freunden, die selber tätowieren auch schon länger und ja, also super hilfsbereit alle, wenn ich irgendwo ein Guestspot machen wollte, war es immer irgendwie so, ja, ich kenne da jemanden, soll ich mal für dich fragen oder ich kann dir was empfehlen oder so, es war super, super schön, also ja.
Was würdest du anderen Menschen raten, die jetzt anfangen wollen? Sollte man noch anfangen?
Ich weiß nicht. Also mir hat eine Freundin mal gesagt, also ich habe mich ja die ganze Zeit nicht getraut anzufangen, weil es irgendwie, ne, ich hatte schon einen Beruf, der gut lief und nochmal von vorn anzufangen. Mir wurde auch mal gesagt, dass ich schon zu alt bin anzufangen. Ich war, glaube ich, weiß nicht, 27 oder so. Und als ich angefangen habe, habe ich so wenig Geld verdient und ich habe wirklich so gestruggelt. Also ich hatte keine Kohle und es war scheiße, aber es war gleichzeitig gut, weil so hatte ich die Motivation, jeden Tag wirklich morgens bis abends zu zeichnen und irgendwie ständig Motive zu posten, Wanna-Dos und so, weil, ja, aber ich glaube, dass viele sich das anders vorstellen. Also viele denken irgendwie, ja, es ist irgendwie ein Beruf, man kann voll viel Geld machen, voll easy und so, aber für mich, obwohl ich so viel Hilfe hatte, war es trotzdem, der Anfang war richtig zerrend. Also der war echt krass. Ja.
Weil du nicht so, oder also was war so krass, dass du nicht so, hat man nicht so viele Leute gefunden oder ist man so sehr auf sich allein gestellt?
Ja,
oder
man, was ist das? Also Geld allein schon, also wenn man irgendwie es gewohnt ist, Geld zu verdienen und dann fängt man halt von vorne an und hat erstmal gar kein Geld.
Hast du gut verdient? Ist das Make-up-Artist?
War okay, ja. Ja. Also weil ich viel gearbeitet habe, war es dann eigentlich ganz okay, ja.
Und du hattest jetzt, also hast du keinen fließenden Übergang gemacht, dass du es sozusagen so ersetzt hast, Stück für Stück?
Ich wollte es machen, aber ich habe gemerkt, dass es nicht geht, also dass mich das so getriggert hat, da nochmal einen Make-up-Job anzunehmen. Also ich habe es nicht ausgehalten. Und deswegen habe ich dann Cut gemacht und habe dann so ein bisschen meinen Weg in der Domina-Szene gefunden gehabt und das so nebenbei gemacht und genau, und tätowiert.
Wie viel können wir das fragen stellen? Wie viel Zeit haben wir?
Ja, ich habe vorher gefragt, was wir nicht fragen dürfen, das war nicht dabei.
Ich möchte jetzt nur noch darüber sprechen, wie der Rest dieser Episode.
Ist das interessant für dich, das Thema?
Also, wenn es für die Zuhörer interessant ist.
Klar.
Also, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ich fand es irgendwie interessant und habe mich einfach gefragt, ja, wie kommt man da dran? Also, wie kommt man da rein? Wie funktioniert das überhaupt? Und als es dann soweit war, ich glaube, mir ging es drum. Ja, mich hat einfach das Thema voll interessiert. Mich hat interessiert, was dahinter steckt, also warum die Leute bestimmte Sachen gut finden oder so. Also das hat mich auch extrem interessiert. Bin auch, also ja, irgendwie so fetisch und so. Ich finde auch die Ästhetik total anziehend und total cool. Mhm. Und irgendwie war das einfach mein Thema und ich wollte da ein bisschen mehr drüber erfahren. Ja.
Und wie steigt man da ein? Also man recherchiert.
Man recherchiert, genau. Also es gibt total viele Fallen auch. Da muss man echt aufpassen. Also es kann super gefährlich sein auch. Oder auch, dass Leute rechtlich gegen einen vorgehen. Da muss man total aufpassen, wie man das halt macht. Und ich habe eine alte Kollegin aus dem Make-up-Bereich, die das gemacht hat. Und ich habe sie gefragt. Bei ihr war es aber, dass sie nicht Domina war, sondern sie war eher die Sub quasi, also, ne? Aber trotzdem konnte sie mir weiterhelfen, wie die Leute sich connecten und so, genau. Und dann gab es so eine Seite, wo man quasi was reinstellen kann, was man sucht. Und dann bewerben sich quasi die Leute bei dir.
Ah, ja. So wie Olala. Weißt du so? Da gab es mal auch das.
Ja?
Ja, es gab mal eine Seite.
Ich bin einfach raus.
Ja, Olala war so eine sexy Seite, spicy Seite, wo es, wo man egal welche Art, also ursprünglich war es so, Frauen stellen einfach ein, was sie wollen und machen würden und Männer können sich dann darauf melden.
Ja, also ich habe eher so nach einem Sklaven quasi gesucht und habe dann so einen Text formuliert irgendwie, also da gibt es so bestimmte Begriffe, die man dann irgendwie sagt, so, keine Ahnung, ich auf der Suche nach einem Ferkel und ne, sowas. Genau, und das habe ich dann da reingeschrieben und dann kamen sofort auch, also keine Ahnung, 50 Anfragen, Bewerber, die dann halt sich beschreiben, was sie bieten, auf was sie stehen und so weiter und so fort. Genau, und dann liest man sich das durch, dann sucht man sich ein paar aus und versucht sich dann mit denen zu treffen und zu schauen, ob das funktioniert.
Und trifft man sich aber erstmal einfach so neutral?
Oder nee, dann geht direkt schon los, ja.
In welcher Örtlichkeit? Bei denen?
Genau, da war ich halt immer so, ich wollte nicht bei denen, ich wollte nicht bei mir. Ich habe immer entweder irgendwo draußen oder also im Park zum Beispiel oder sowas. Oder im Hotel, genau. Da wurde dann ein Zimmer gebucht und da fühlte ich mich sicherer als jetzt bei irgendwem zu Hause oder dass eine Person weiß, wo ich wohne. Das wollte ich nicht. Ja.
Kann man damit reich und erfolgreich werden?
Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn man es mit Herz macht und da voll hinter steht. Ich glaube aber, dass man alles mit allem Erfolg haben kann, wenn man da komplett seine ganze Energie reinsteckt. Also ja, mit dem auch.
Hast du Antworten gefunden von den Fragen, die du dir vorher gestellt hattest, warum Menschen dann da so einen Antrieb haben in dem Bereich?
Ja, manchmal nicht. Manchmal hat mich das auch ein bisschen traurig gemacht, weil da auch Leute waren, also Männer, die eine Familie haben und dann von der Familie erzählen und ja, die Familie natürlich nicht weiß, dass der jetzt gerade mit einer Alten irgendwie im Hotelzimmer da irgendwie, keine Ahnung, auf dem Boden rumkriecht. Und irgendwie hat mich das auch traurig gemacht, so, ja.
Ist der Sicherheitsgedanke auch da? Also ist das geklärt? Weil ich, für mich jetzt wäre Klischee, wenn der Sub sein will, dann hast du keine Gefahr.
Nö, das weiß man nie, ne? Also man weiß ja nie, was mit der Person so ist, ne? Ja. Und ist es überhaupt ein echter Sub oder ist es jemand, der.
Ach, kannst du auch vorspielen.
Ne? Also es kann immer alles sein. Das genau. Ist
Druck sozusagen.
Genau.
Ist irgendwie ja auch. Ja.
Ja.
Vorhersehbar.
Ja.
Hattest du Grenzerfahrungen, die gefährlich waren? Oder lief alles gut?
Gefährlich glaube ich nicht, aber im Nachhinein, also ich bin da auch mit so einem bisschen leichtsinnig dran gegangen, obwohl ich auch echt alles so versucht habe, so sicher wie es geht zu machen, war es trotzdem, also im Endeffekt habe ich so gedacht, es hätte auch voll nach hinten losgehen können. Und ja, also ich hatte einen, der war aus Leipzig zum Beispiel und der, also es hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber ihn so zu sehen in dem Zustand hat mich irgendwie super lang beschäftigt. Also da war ich dann irgendwie zu empathisch. Mhm. Und hab so gedacht, boah, also, was geht ab? Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Die, es geht ja bei den, also stimmt es, es geht ja bei den wenigsten um Geschlechtsverkehr, ne? Bei den wenigsten Dominanten.
Genau, ja. Also bei uns.
Fast gar
genau,
nicht.
Genau,
ne?
genau.
Ja.
Ja.
Das war nämlich bei meiner Vorstellung, dass das ja jetzt nicht wie. Das ist ja keine Prostitution.
Ja.
Ja. Also das Einzige, wo man in Berührung gekommen ist, war immer die Begrüßung. Da mussten die nämlich auf alle vier und die Schuhe küssen als Begrüßung. Das war das Einzige, wo die mich berührt haben. Aber eigentlich auch nur meine Schuhe. Ja.
Wo hast du diese, wo holt man das dann her, dass man so dominant dann zu jemandem sein kann, den im Zweifel beleidigt oder was auch immer gewünscht ist irgendwie?
Also ich glaube, wenn man die Person nicht kennt, ist es nochmal was anderes. Also ich weiß nicht, ob ich das könnte mit jemandem, den ich kenne. Keine Ahnung, aber es ist schon ein Rollenspiel einfach, ne? Man spielt eine Rolle und ja.
Genau, aber man muss ja auch irgendwie so ein bisschen über diese Begrifflichkeiten verfügen, ne? Und irgendwie dem gerecht werden, was die sich auch wünschen, sozusagen. Ist das alles vorher beschrieben und benannt quasi, was die sich wünschen?
Ja, also ich sage ja, was ich mir wünsche und dann kommen die mit ihren Wünschen und dann, also die melden sich ja bei mir, weil denen das ja auch gefällt, was ich quasi irgendwie anbiete oder was ich suche. Und ja, ich habe mir dann das ausgesucht, was ich halt interessant fand, irgendwie auszuprobieren und ja.
Mhm.
Ja.
Okay. Ich gehe jetzt zur Toilette kurz.
Warum komme ich denn heute nicht in Fahrt hier?
Ja, ich weiß auch nicht. Was
erst
ist
überdreht
mit dir?
Und jetzt schüchtern, piepsig. Voll spannend. Also hast du zwar schon mal erzählt, aber so ausführlich. Aber dieses Mitgefühl könnte ich mir vorstellen, dass man, okay, Rollenspiel und dann merkt, ja, es ist jetzt nicht komplett eine Rolle, die er spielt. Ach so, ein Privattalk. Na, durch einen Privattalk bekommst du es dann noch mit.
Mhm.
Das, so ein Klischee ist ja auch, dass es Freier eigentlich auch einen Kummerkasten brauchen und sowas. Wie hoch war da die Komponente? Oder ist das, weil das Devot oder Sub ist, kommt es gar nicht dazu, so private?
Mhm.
Das ist jetzt nur deine Interpretation oder deine Beobachtung, die dieses
Mitgefühl
ausgelöst hat.
Ja, ja.
Und eben, ja, die Komponente kann ich mir auch, dass man schon mal weiß, okay, wenn da eine Familie ist, ist das wahrscheinlich nicht transparent und Teil der Sache zu sein.
Ja, und halt auch, ne, wenn man jemanden in so einem krassen Zustand sieht, so einen Zustand, in dem man noch nie jemanden zuvor gesehen hat und die Person einfach fertig ist, aber gleichzeitig total irgendwie aufgegeilt ist davon, so fertig mit dem Leben zu sein und es sind trotzdem Bilder, die halt im Kopf bleiben, weil ich hab's ja gesehen. Es bleibt für immer bei mir, obwohl es ja eigentlich nur eine Session war, aber es bleibt für immer bei mir.
Ich kann es nachvollziehen. Also so gerade bei Pornografie muss ich auch vorsichtig sein. Es sind manchmal so Sachen, wo ich nicht damit rechne und dann so tatsächlich ganz geschockt bin.
Mhm.
Und das sind jetzt nicht, das müssen jetzt nicht krasse Sachen sein. Mhm. Und dann denke ich, oh krass, es ist nur ein Film gewesen und ich habe es ziemlich lange im Kopf, wie wäre das in echt?
Voll.
So habe ich jetzt mir das vorgestellt, dass man da ja sicherlich auch in Grenzbereiche geht und dann merkt, hui, das bleibt lange drin. Und
Ich finde halt auch, ne, auch so bei Horrorfilmen, es gibt ja auch richtig derbe, aber da, also es bleibt ja auch alles im Kopf irgendwie oder begleitet einen, aber man weiß trotzdem, dass etwas gespielt ist.
Ah,
und es ist auch nochmal was anderes, finde ich, als eine Person so im Echt zu erleben. Fühlt sich anders an, als das halt gespielt so zu sehen, weißt du? Oder von anderen Leuten, oder, ja.
Ey, total. Ich habe bei mir schon eine Unterteilung, weil Horror ist zum Beispiel leichter verdaulich, also alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist gleich schockierender.
Ja.
Horror kann, ist, glaube ich, stumpf irgendwie, oder wieder bei den Kindern, wo ich die Kinder frisch hatte, war das dann mal, wurde ich wieder so sensibel.
Mhm.
Und jetzt ist das schon wieder so ein bisschen abgestumpft, aber
ich habe so eine Serie jetzt geschaut. Kann ich eklige Sachen erzählen?
Ja, außer wenn, na, ich bin nur getriggert von Amputationen.
Mhm.
Das darf man nur nicht so explizit sagen.
Okay.
Blut aber das, okay. Das geht, du sollst nicht so detailliert.
Nicht detailliert, ja, okay, dann ja. Naja, auf jeden Fall habe ich eine Serie geguckt, wo so, also ich liebe True Crime auch total. Und ich habe mir irgendwie nichts dabei gedacht, weil es eigentlich, also es von diesem Macher hier Ryan Murphy, der auch hier American Horror Story und so gemacht hat. Und ich habe gedacht, ja, wird bestimmt auch cool. Auch so viel mit Religion und einem Priester und sowas, fand ich irgendwie super cool. Aber da wird so ein Fall gezeigt und beschrieben, der hat mich richtig fertig gemacht. Also das war so heftig, wenn man sich das vorstellt. Also es hat mich dann auch erstmal ein paar Tage beschäftigt. Also weil, ja, das habe ich irgendwie gar nicht erwartet, dass das jetzt kommt.
Weil, worum geht's?
Darf ich das jetzt?
Ja. Ja, ja, ich sag Bescheid, wenn es komisch wird. Ja, aber im Podcast darfst du es auf jeden Fall sagen.
Okay, also es ist eine Familie, die umgebracht wurde. Nee, also es ist eine Familie, die gefunden wurde, tot. Im Magen mit den Überresten quasi von dem Vater, glaube ich, oder so. Also auf jeden Fall haben sie den Vater verspeist.
Mhm.
Sind aber an einem Herzinfarkt gestorben, alle. Und zwar, weil die wurden an den Stuhl gefesselt am Tisch, wurden quasi gezwungen, dieses Fleisch zu essen von dem Vater.
Wissentlich, dass das der Vater ist?
Genau, ja. Und sind dann aber am Herzinfarkt gestorben, weil nämlich da war auch ein Baby im Haus und das wurde lebendig gekocht und die haben alle zugeschaut.
Ah, okay.
So weit gehen die ran?
Ja.
Wow, Alter.
Heftig, oder?
Zum Säugling, Alter.
So, da bin ich jetzt zum Beispiel da, wenn
oh, ich fand das nichts. Ich fand das richtig heftig. Also ich fand das richtig heftig auch, ich habe mir vorgestellt, stell mal vor, du siehst zu, wie jemand, egal ob Säugling, ich meine, ein Säugling passt halt in den Topf rein, aber ein Mensch lebendig gekocht wird. Oder jemand, ja, vor allem jemand aus der eigenen Familie.
Ja, verbrennen finde ich zum Beispiel auch schon schlimm.
Ja.
Finde ich auch krass. Wenn Leute bei lebendigem Leibe verbrennen.
Voll.
Ich finde es immer spannend, dass das ja in dem ganzen Filmischen, die Regler müssen so hoch gedreht werden, weil es alles schon gibt, ne? Und dann so diese Grenze, voll, ab wann wird es zu doll?
Aber das ist ja True Crime.
Ach so.
Das ist ja eine wahre Begebenheit.
Nee, das nicht. Ach so. Das nicht, nee.
Aber
stimmt.
Da gab es sicher eh auch mal.
Also ich kann leider jetzt gar nichts Explizites sagen, weil alles wäre, glaube ich, nicht okay, dass ich es hier sage. Aber ich habe mich neben meiner Ausbildung, die ich gerade nebenbei mache, so mit digital, also mit Sexualität und digital, im Digitalnetz und so weiter und im Darknet und so weiter beschäftigt für eine Hausarbeit. Bin da mit einer Kommilitonin so reingefallen auch, weil wir vom Hölzchen zum Stückchen kamen. Und wenn das Ausmaß an Dingen im Internet ist so krass, so verstörend, finde ich eigentlich, so traurig, auch so, was wie du es vorhin gesagt hast. Und wie viele es ist, das finde ich eigentlich am allerkrassesten, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, ja, da ist vielleicht von irgendeinem Weirdo vielleicht mal 10 Beiträge in irgendeinem Forum, aber darunter sind 175 andere Kommentare und darum da sind auch wieder 145.000 andere Kommentare. Und es sind nicht irgendwie 20 Weirdos pro Großstadt, sondern es sind Massen an Menschen, die absurde Gedanken, krass sexistisch, krass rassistisch, krass, was auch immer, alles sind.
Ja.
Und die absurdesten Fantasien und die traurigsten Sachen posten.
Ja. Und viele.
Das hat mich richtig krass erschüttert, so.
Das halt, aber es gibt ja auch viele, die das verstecken und gar nicht irgendwie. Also es gibt ja welche, die das gar nicht in die Öffentlichkeit tragen. Mhm. Also du hast ja schon die gesehen, die das machen.
Ja.
Aber es gibt und ja noch das, super viele, die das nicht machen. Das heißt, es gibt noch mal mehr.
Es müsste jeder zweite sein.
Genau, ungefähr. Ja.
Also sorry an alle Männer jetzt gerade, aber gefühlt bei der Vielzahl an Sachen, die ich gelesen habe, ist jeder Zweite in irgendeinem Second Life eigentlich.
Ja.
So, ja. Gefangen, unterwegs, was auch immer. Das fand ich auf jeden Fall krass. Mhm. Mit so absurden einfach Sachen und Formulierungen, das ist jetzt nicht einfach irgendwie das war nichts, was jetzt einfach für mich unter Fetisch fällt. Mhm. Sondern noch, also darüber hinaus. Das fand ich auf jeden Fall krass.
Ich finde es auch so, also es gibt auch einen Unterschied, finde ich, wenn man irgendwie einen Fetisch hat oder irgendwas anderes in die Richtung und man es mit sich selbst ausübt oder mit jemandem, der auch das mag.
Ja.
Oder geht es so weit, dass es mit jemandem, der nichts damit zu tun hat? Und da finde ich es halt schwierig, diese Grenze.
Ja. Ja. Allein wir driften völlig ab. Allein das wie viele Männer, Triggerwarnung, was auch immer, ich weiß gar nicht, die müssen wir für die ganze Folge setzen. Egal wie viele Männer heimlich ihre Frauen fotografieren.
Ja.
Heimlich ihre Frauen.
Tausende. Ja. Also wo man wirklich sieht, das ist jetzt nicht ein Fetischgag, wo ich mal einfach beim Sex nochmal so Point of View-mäßig kurz dein Geschlechtsorgan und meins fotografiere und dann stellen wir es halt ins Internet, damit halt mal ein paar andere Typen auch sagen, wie geil meine Schenkel aussehen, sondern wirklich so sichtlich, heimlich, so als würdest du heimlich deine Frau quasi beim Waschen filmen.
Ja. Für ein paar Kröten.
So vorbei, nein. Sondern
für richtig viel Geld oder was?
Um sie reinzustellen, einfach nur damit sie beleidigen und du dann mitlesen kannst. Oh. Beleidigt meine alte Ehehure jetzt mal richtig, bitte.
Ja. Es gab auch, mich hat
mal... Ehehure.
Ja, das Ehehure ist ungefähr wirklich...
Ist wirklich ein Begriff. Das ist
ungefähr drittmeist benutzte Wort. Ist in der Cuckolding-Szene aber auch ein übliches Wort.
Okay.
Insofern ist jetzt, glaube ich, ein okayes Wort in dem Bereich, wenn es für beide Leute okay ist. Aber dort ist es ja nicht okay, weil es sind offensichtlich verboten, heimlich gemachte Fotos.
Ich hatte mal eine Anfrage von einem Mann, der wollte mir für 700 € im Monat immer mal Klamotten seiner Frau schicken, die ich dann trage, also auch so Unterwäsche und Socken und so, die nicht wasche, ihm zurückschicke und er legt sie ihr wieder in den Schrank, ohne was zu sagen.
Mhm.
Habe ich nicht gemacht. Ich fand's so schlimm. Ich fand's so, so schlimm.
Krass, ne? Ja.
Weil die denkt sich doch, dass die verrückt ist. Warum habe ich hier meinen Schlüpper nicht richtig gewaschen? Oder so, die denkt sich nichts dabei wahrscheinlich, weil kann ja nicht da von einer anderen sein. Nicht überhaupt nicht, ja. Mhm.
Das ist schon eine fiese Sackgasse, wenn du einen Fetisch hast, der das Wissen des anderen ausschließt. Also wenn er so weit
deswegen, ist. Ich finde auch, dass ich finde ja wirklich sehr viel völlig okay, solange da zwei Leute was ausleben oder man das mit sich selber halt auslebt oder das auf Plattformen ist, wo das irgendwie schon deklariert ist als solches, dann ist es ja auch okay. Aber ich finde halt voll krass, wie viele tausende Männer da in diesem Forum zumindest, wo wir da als erstes drauf gestoßen sind, ihre Frauen für heimlich fotografieren und das überall hochladen, auch teilweise so halb mit Gesicht drauf. Also es kann ja auch wirklich für die Frau oder den Partner, egal ob Mann oder Frau, dann irgendwie schädigend sein.
Ja.
Tausende Foren, vor allen Dingen mit der Absicht, dass sie beleidigt wird dann auch. Wie fett sie ist, wie dünn sie ist, wie hässlich, wie keine Ahnung sozusagen.
Was ist da das Bedürfnis?
Na, Abwertung, eine eigene.
Macht auch wahrscheinlich. Ja. Fühlt sich vielleicht nicht, weiß ich nicht. Hasst sie irgendwie vielleicht wegen irgendwas, was seine Mutter ihm mal angetan hat und hasst seine Frau deswegen, obwohl sie nichts damit zu tun hat und deswegen macht er sowas.
Ja, stimmt, es sind immer die beiden, also logischerweise ist es immer entweder diese eigene Abwertung, was ich mir für eine hässliche Frau sozusagen ausgesucht habe. Seht, ganz viele spielen auch darauf an, dass sie selber es auch nicht gebracht haben und deswegen nur so jemanden abbekommen konnten. Oder die andere Seite, die du gerade formuliert hast.
Oder zum Beispiel, also war ich auch mal in dem Schuh drin, eine Beziehung haben mit jemandem, der selber so unsicher ist und damit mich zum Beispiel runtermachen will, damit
es er sich selber nicht mehr so anfühlt, so schlecht
anfühlt. Genau,
Der dich runtermacht, um sich selber, der dich abwertet, um sich aufzuwerten.
Genau. Oder auch Eifersucht zum Beispiel, damit ich mich nicht gut genug fühle, macht die andere Person mich runter, damit ich mich nicht gut genug fühle und vielleicht mal weggehe von der Person.
Ja.
So, also, es gibt so viele Macht.
Ja.
Ja.
Voll, das stimmt.
Ja.
Wie sind wir auf das Domina-Thema gekommen? Weil eigentlich wollten wir irgendwo hin.
Genau.
Danach. Genau. Ja. Da hast du es eine Zeit lang gemacht.
Ich habe das eine Zeit lang gemacht, genau. Und dann.
Weil wolltest du das professioneller ausbauen? Das ist wirklich mal ein generelles.
Ja, also mir hat's, also es war schon irgendwie ein krasser Rausch auf jeden Fall auch, weil es ja immer was Neues, immer spannend, was kommt jetzt, was macht man jetzt und so war auch für mich super spannend.
Dopamin kommt voll auf seinen
Kasten. Voll. Und ja auch, ne, dieses, man weiß nicht, wie sicher es ist, also es hat trotzdem auch so damit mitgespielt, ne, dass man nicht weiß, was aus der Situation jetzt, also wie das abläuft, immer ein neues Erlebnis quasi. Genau, und dann ist es aber geendet, weil, ja, ich hatte dann einen Partner und der fand das nicht so cool und dann habe ich das nicht mehr gemacht und genau, und dann habe ich aber, fing das eh an gut zu laufen mit dem Tätowieren und dann, ja, hatte ich eh keine Zeit dafür.
Also das Tätowieren hast du parallel da schon angefangen?
Genau, ja.
Und wusste derjenige das vorab schon eigentlich,
ja,
von vornherein?
Ja.
Und trotzdem war es dann irgendwie nicht okay?
Ja.
Du hättest es aber mit einer Partnerschaft weiterführen können, von dir her, so vom Mindset.
Ja, voll. Für mich hatte es nichts irgendwie von meiner Seite irgendwie Sexuelles oder so. Also es war jetzt nichts, was für mich intim war. Es war eher für die andere Person intim. Von daher war es für mich irgendwie nicht schlimm, aber für die andere Person war es schlimm, ja.
Okay. Und also dann ging das mit dem Tätowieren, wurde es besser?
Genau.
Sticks and Stones warst du, war jetzt der erste. Wie lange warst du da?
Nicht lange.
Gut. Dann weiter.
Und danach?
Ja. Und danach war ich bei Das Kabinett. Ja, bei dem Maldenti. Ja, Matteo. Ja. Ja. Ich fand es sehr passend. Also wir waren alle irgendwie so ähnlich von den Interessen und, ne, Musik und so. Der Laden ziemlich düster und so. Und ich fand's, ich fand's schon cool dort. Aber irgendwas hat nicht so richtig gepasst und ich habe die ganze Zeit trotzdem irgendwie geschaut, wie es weitergeht. Mhm. Also gab ein paar Sachen, die nicht gepasst haben. Ich bin aber trotzdem, also ich mag die alle sehr und super cooler Laden, aber es war für mich nicht das Richtige.
Ja.
Ja.
Und dann?
Was war dann? Genau, ich glaube, dann hatte ich ja meinen eigenen Laden ganz kurz in der Simon-Dach-Straße.
Ja,
du guckst mich immer so an, du weißt halt alles schon. Weißt
ja.
Du guckst ja.
Nein, das ist wie, wenn man so als Paar eine Serie zusammen guckt und ich habe die heimlich schon geguckt und ich schon drauf warte. Gleich sagt sie das mit dem eigenen Laden, weil ich weiß. Ja. Wahrscheinlich komme ich deswegen nicht so richtig, weil ich...
Ja, weil du eh alles weißt. Ja.
Das ist der Grund. Du kommst hier gar nicht rein, daran.
Ja.
Ja, da, weil ich ja dann nur spoilere. Nein, dann kommt der eigene Laden.
So,
und dann
mal,
war der nur
eigener,
kurz.
Wie ist ihr eigener,
dann musst du wieder
eigenen.
Raus, ganz
Hast
kurz.
Hast du Sofa schon mal tätowiert? Ihr kennt euch ja sowieso so gut. Ich kann jetzt einfach, wir können hier völlig den Pfad verlassen von unseren...
Nee, frag doch mal weiter mit dem Studio.
Kommt da was Interessantes, willst du mir sagen, ne?
Jetzt bauschen wir es hier auf.
Jetzt, ja, wirklich. Hast du sie schon mal tätowiert?
Ja.
Was denn?
Eine weiße Tätowierung.
Ja?
Ich habe eine Korrektur gemacht.
Ja.
Von einem Tattoo, was jemand anderes gemacht
hat? Ja, wir haben uns zum Quatschen getroffen, dann kamen wir auf das Tattoo und dann meinte ich, das kann ich dir doch korrigieren. Und dann was korrigiert.
Ja.
Das war weird, weil das irgendwie...
Wie korrigiert? Ein Blowout war
willst
da?
Willst du das genau sagen?
Also, ja, es ist so ein Vampirgesicht von, ja, Dracula.
Mhm.
Und der Tätowierer hat Braun in den Augen reingemacht und ich wollte das nicht von Anfang an und er hat es dann einfach gemacht und irgendwie hat es mich total gestört und getriggert auch, weil mich das an eine Person sehr erinnert hat dann und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat Sebastian das angeboten zu machen, ja.
Und jetzt sind die Augen weiß.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen braun, schimmert noch durch, aber es sieht eher weiß aus, ja.
Okay.
Therapeutische Tätowierung.
Ja.
Auch wirklich, ne?
Ja.
Ja, aber so war die Idee. Es ging jetzt nicht um, ich will verbessern was, sondern...
Nein, genau. Es hat ja nur für dich auch
Trigger
das.
Und,
genau.
Ja, aber trotzdem so seltsam, so dieses kleine Setup, dann nur so kurz. Also das... da habe ich gemerkt, das ist ja trotzdem eine Tätowierung oder es ist trotzdem Ritual oder ein Akt, obwohl man ja nur kurz mit einem Weiß reingeht und dass man das eben nicht so, ja, mache ich dir mal kurz so.
Ja.
Ich habe noch nie so eine kleine Tätowierung gemacht. Also man, es sollte nur, ich bessere dir das kurz aus und dann zu merken, ah nee, man muss ja trotzdem, ist trotzdem eine Verletzung, trotzdem sprechen drüber. Das fand ich eine Extremerfahrung. in die andere
für
Richtung.
Für diesen 2 Millimeter, die da wahrscheinlich genau, also ja. wurden.
Genau, habe ich krass unterschätzt.
Ja. Ah, interessant. Okay, dann hattest du deinen eigenen Laden eine kurze Zeit.
Ja.
In einer Kirche.
Nein, leider nicht.
Simon Dachmaß.
Das war ein Gothic-Witz von mir. So. Das war einer.
Du übernimmst die jetzt, gut.
Leider nicht.
Was war das für ein Laden? War der Friedrichshain?
Genau, Friedrichshain, Simon-Dach-Straße, mit Schaufenster auch und so direkt.
Simon-Dach-Straße,
Hammer, oder?
Welche wurden auf welcher Höhe?
Ich glaube, die Nummer 19 oder 21.
Beste Lage.
Welche Ecke? Welche, von Paul's Metal-Ecke gesprochen. Wo? Oh.
Also eher so zum RAW.
Ah ja.
Genau.
Runter.
So ja. Also schon. Perfekt.
Ja, krass. Voll perfekt, ja.
Nicht ganz drinne, aber trotzdem.
Ja.
Teuer?
Nee, super günstig, weil es ein extrem alter Mietvertrag war. Ich war zur Untermiete drinne. Genau. Und
wie hieß der?
Hatte keinen Namen.
Hatte noch keinen
Namen. Okay. Ich wollte es auch nicht so richtig öffentlich machen oder keine Ahnung. Ich wollte es einfach nur für mich als Atelier haben und.
War noch jemand anders drin?
Nee, nur ich.
Und da, achso.
Genau. Und ja, und dann gab es aber Probleme mit dem, nicht mit der Vermietung, die waren cool, sondern mit dem Hauseigentümer. Denn mit ihm wurde anscheinend nicht kommuniziert, dass dann Tattoo-Studio reinkommt. Und dann ist er mal vorbeigekommen und hat's halt gesehen und meinte zu mir so, ja, er will nicht, dass da tätowiert wird. Ich kann den Raum nutzen, so als Atelier, aber er will nicht, dass da halt Kunden sind und so.
Ja, aber es war eine Gewerbefläche.
Ja.
Okay.
Ja, keine Ahnung, spießig.
Aber wie hat er es überhaupt gesehen?
Weil ich die Tür offen hatte zum Lüften und dann ist er dort gewesen. Er kommt eigentlich gar nicht aus Berlin. Ich glaube, der wohnt in Dortmund oder so und dann ist er vorbeigegangen. Und hat dann reingeschaut und dann meinte er so, ah ja, was ist denn hier? Und hat natürlich gesehen, Liege, alles. Ne? Und ich wusste auch gar nicht, wer das ist. Und meinte dann auch, ja, Tattoo-Studio. Und dann wusste er es ja auch. Ja.
Dramatisch, oder? Du richtest es ein, bist voll und dran.
Das ist eingerichtet, schon alles.
Hm. Dann wird's dir weggenommen.
Wie viele Monate war das?
Ich glaube, ich war 4 Monate drin oder so, ja.
Und du konntest jetzt nicht sagen, okay, dann mache ich nur noch ein Atelier, mach zu alles und fertig und niemand wird mehr sehen, dass ich noch tätowiere?
Nee, ich glaube, also weil die Maschinen ja auch laut sind, das hätte der eh gehört und dann hat er mich rausgeschmissen. Also der wollte das einfach nicht haben.
Ach krass.
Ja.
Aber rein rechtlich geht das, ist krasser.
Mhm.
Du hast ja auch eine Investition gehabt und
ja,
so, wo du erst der Besitzer.
Hat
genau.
er einen Abstand gezahlt nochmal?
Nö, gar nichts.
Boah, ist ja krass.
Ja.
Dramatisch.
Ja.
Ja.
Und dann?
Da musste ich auch mitfühlen.
Oh, das tut mir ja voll leid, ja voll.
Wie hast du dich
hast
gefühlt?
Du danach nochmal was, warte, hast du danach gleich weitergesucht?
Nee, also ich muss auch sagen, es gibt manchmal so Sachen im Leben, also bei mir merke ich das total, dass ich eh merke, dass irgendwas mich nervt, ich aber nichts ändern will und dann verändert es sich selber von alleine. Also zum Beispiel habe ich in dem Laden auch, obwohl es mir gefallen hat und ich es so einrichten konnte, wie ich will, fühlte ich mich total einsam da drinne.
Was und, jetzt nicht am Alleinsein lag, sondern...
Nee, weil einfach, also ich finde so, allein schon nach dem Tätowieren fehlt mir so dieses kurz Austauschen oder dass jemand dabei ist oder auch wenn, also bei mir zum Beispiel, wenn es irgendwie, ja, weiß nicht, also wenn es mal jemand ist, der ein bisschen komisch ist und dann bin ich da alleine mit dem und ja, irgendwie fand ich das dann doch nicht ganz so cool, alleine zu arbeiten, ja. Mhm. Und ja, habe mir da auch Gedanken gemacht, so ist es wirklich das, was ich will? Will ich noch jemanden mit reinnehmen? Aber da war nicht so viel, also da war nicht genug Platz für noch jemanden. Und dann hat sich das von alleine erledigt, ja.
Und hat das Welt, die Welt für dich geregelt?
Ja, genau, voll, ja.
Was war denn deine Vorstellung davon, dass du aber erstmal eigentlich alleine gehen wolltest in den Laden?
Ja, ich habe irgendwie gedacht, als ich in das Kabinett war, es war sehr laut und es war viel los und irgendwie habe ich gedacht, vielleicht ist auch dieses Miteinander nichts für mich, vielleicht sollte ich lieber alleine arbeiten. Ja, und dann habe ich es versucht, aber es waren einfach, also ich glaube, obwohl ich die Leute mag in dem Shop vorher, war die Konstellation nicht die richtige.
Ja.
So, wenn wir uns sehen, verstehen wir uns voll gut, aber zusammenarbeiten war nicht das, was ich gesucht habe. Ja. Und alleine arbeiten war auch nicht das, was ich gesucht habe. Es brauchte so ein Zwischending irgendwie. Ja. Ja.
Der Widder ist ja auch ein Verbindungstier.
Ja.
Ja. Ja. Ganz niedlich sagen wir wieder die Sachen deswegen.
Na klar.
Na klar. Sag jetzt, was du fragen wolltest.
Ja.
Ach so, dann war das jetzt nicht ein gut reden. Wie hast du dich gefühlt nach dem Rauschmiss?
Also, es fühlte sich natürlich, also, ne, wenn jemand will, dass man geht, kommt, glaube ich, auch so aus alten Wunden, fühlt es sich erstmal nicht so gut an.
Ja.
Aber ich glaube, nur das. Also, es ging nicht um den Laden und dass ich den nicht mehr habe, sondern es ging, ich muss wieder gehen. Also, ich hatte das ja schon in dem Shop vorher, wo ich gehen musste. Dann war das andere, was nicht so gepasst hat und dann wieder, ich muss wieder gehen. Und das hat sich irgendwie schmerzhaft angefühlt, aber an sich hat es einfach nur das Schicksal ein Problem gelöst für mich, ja.
Also an dem Punkt warst du schon, das, was nicht stimmt. Und
genau, voll, ja.
Wann kommen wir denn endlich bei Erntezeit an?
Genau.
Endlich bei Erntezeit. Nee. Spul doch vor.
Ich will nur über unsere Freunde reden.
Ja.
Skip.
Genau, und dann habe ich gedacht, okay, kein Bock mehr auf Berlin, das war's jetzt, echt, mir reicht's. Und dann habe ich zu Hause tätowiert und wollte eigentlich Geld sparen, weil ich habe ein separates Zimmer und das habe ich dann so eingerichtet. Alles, was im Laden war, habe ich in das Zimmer reingestellt und gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach so.
Und so alleine?
Genau, ja. Und habe dann gedacht, ich ziehe dann nach Wien. Also es war so mein Plan eigentlich. Geld sparen, keine Miete zahlen an irgendwen und dann mit dem Geld dann nach Wien ziehen. Und dann irgendwie habe ich angefangen, mit dem Christoph zu schreiben. Und wir haben irgendwie über Bücher geschrieben und einfach so, wie es uns geht gerade. Also es war so ganz süß irgendwie, so freundschaftlich. Und dann habe ich gedacht, boah, weil ich hatte so einen Kunden bei mir zu Hause, der dann nicht gehen wollte. Und das fand ich so unangenehm, dass er weiß, wo ich wohne, dass er nicht gehen konnte, wollte. Und ich, es war total schwierig und anstrengend. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre es cool, die Leute, die ich kenne, bei mir zu tätowieren und die Leute, die ich nicht kenne, vielleicht beim Christoph oder so oder in einem anderen Studio. Und dann habe ich das angesprochen, als wir geschrieben haben. Und dann meinte er, ja, ich kann mal vorbeikommen. Ja. Genau. Und dann habe ich dort ein paar Tage gearbeitet. Und dann habe ich weitergearbeitet. Und dann meinte Christoph zu mir so, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Bleibst du jetzt hier oder was ist jetzt? Und dann meinte ich, ja, wenn ich darf, bleibe ich. Und so bin ich bei Erntezeit gelandet.
Das war wann?
Das war,
ja, ne?
Nee, ich glaube, es sind schon 2 Jahre.
Ach,
oder? Ich glaube schon, ja. Ja, genau, 2. Ich war, ja, bei 2 Weihnachtsfeiern war ich. Ich glaube, es sind jetzt 2 Jahre.
Mhm.
Oder? Ja, irgendwie so.
Na, wir wissen es nicht. Du doch, du weißt es doch.
Ach, klar.
Weil jetzt ist ja die 3. Weihnachtsfeier. Also.
Und da bist du nicht.
Doch. Genau.
Doch. Kurz gelauert.
Ja.
Und da, wie hast du dich da gefühlt?
Da habe ich mich gut gefühlt. Also ich hatte vorher ein paar Sachen gehört von einer bestimmten Person über den Christoph. Und Christoph hat ähnliche Sachen über mich gehört von derselben Person. Also die wollte uns so ein bisschen gegeneinander aufhetzen, glaube ich. Und ja, daher waren wir so ein bisschen vorsichtig, wollten es aber doch irgendwie vom Gefühl her gerne ausprobieren. Die Leute im Laden waren auch so ein bisschen skeptisch, weil die das natürlich auch gehört haben von der Person. Und dann haben, ja, irgendwie, es gab so ein Flashday bei Pechschwarz. Und dann waren alle so ein bisschen angetrunken. Und dann haben wir mal so die Sachen auf den Tisch gehauen, was die Person alles gesagt hat und alles. Und dann ist alles rausgekommen und ja, dann haben wir irgendwie gemeint, dass wir so froh sind, dass wir das ausprobiert haben und dass es voll perfekt passt alles und ja.
Was sagt man denn allgemein so von dir?
Ich glaube, also, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute, die mich nicht kennen, weiß ich nicht, was die sagen. Die Leute, die mich kennen, mögen mich, glaube ich. Und da gibt's so ein, ja, 2 Leute, von denen ich weiß, dass die mich nicht ausstehen können. Und weiß ich nicht, was andere denken.
Diese Szene.
Ja.
Leute, Leute.
Aber man muss auch nicht jeden mögen. Also ich finde, man muss nicht jeden mögen und das ist auch okay.
Ja, ich finde, über jemanden irgendwie krasse Sachen zu erzählen, ist ja auch nochmal ein Unterschied, als einfach zu sagen, boah, ich komme da irgendwie nicht ran. Oder
total.
So. Ich mag ja auch nicht jeden, der hier saß bisher. Wenige eher. Nee, aber.
Wen denn?
Doch, ich könnte jetzt zur Jahresfolge, ne? Da hauen wir nämlich alles raus. Hört unsere Jahresfolge. Da sagen wir endlich alles, was alle wissen wollten, nämlich wen wir scheiße fanden.
Gossip.
Wer hässliche Sachen mitgebracht hat, Geschenke mitgebracht hat. Ja. Von wenig verhexen heimlich. Noch. Genau. Nee, okay. Was liegt in der Zukunft für dich?
Keine Ahnung. Reisen auf jeden Fall. Ich mag Reisen. Ich mag es außerhalb von Europa auch mal Sachen zu sehen. Ich war jetzt in New York gewesen. Ach, zum ersten Mal. Ja, das war richtig cool.
Zum ersten Mal in New York überhaupt oder zum Guestspotten?
Zum ersten Mal in New York überhaupt, genau. Ja, es war richtig, richtig schön. Hat mich super geflasht, wie anders die Menschen dort einfach drauf sind. Also ja, genau. Ich will auch im April wieder nach New York und
selbe Studio?
Genau, ja.
Wie hast du es gefunden?
Durch einen Bekannten von mir, Liam Sparks aus London, genau. Durch ihn, weil er da auch immer mal ist.
Wie heißt das Studio?
East River Tattoo, ja.
Und der hat dir das vermittelt sozusagen?
Genau, ja.
Wie war es dort zu arbeiten?
Super angenehm. Super, super angenehm. Also ich habe mich sofort wohlgefühlt. Also ich war nervös, aber als ich ankam, habe ich mich sofort wie zu Hause gefühlt. Alle extrem lieb und fürsorglich und ja, ich wollte am liebsten gar nicht weg. Also es war richtig, richtig cool, ja.
Wie hast du das gemacht mit dem Dahinfahren? Also darf man nicht erzählen.
Geflogen.
Ja.
Und sie ist geflogen. Ja, okay. Ich dachte, wir können so ein Freebie raushauen, wie es geht.
Können die Leute ihr schreiben?
Genau.
Für weitere Informationen.
Für weitere Informationen.
Kann man sich gegenseitig schreiben. Ja. Welche Guestspots sind denn noch geplant? Oder worauf hättest du so richtig Lust?
Ich hätte voll Lust nach Schottland. Ich hätte richtig Lust nach Island.
Island,
ja. Da war ich schon mal, aber halt nicht zum Arbeiten. Ich würde gerne mal da arbeiten auch.
Wie ist die Tattoo-Szene da?
Klein.
Da haben wir doch schon drüber gesprochen.
Ja, aber da meinte sie, genau, dass da eigentlich auf ihrer Insel nicht viel war.
Nee. Ja.
Ich war ja auch schon dreimal da. Ich habe das irgendwie überhaupt, also es war kein Thema irgendwie. Da habe ich jetzt nicht groß mitbekommen.
Ja. Also ich habe auch eher gehört, eher klein, aber ich liebe Island einfach. Es ist so wunderschön wie so ein anderer Planet.
Ja, finde ich auch. Das stimmt.
Und ja, als ich mal in Island war, sind so viele krasse Sachen auch passiert. Und irgendwie habe ich gedacht, ich muss da auf jeden Fall nochmal hin irgendwann.
Was ist da passiert?
Ah, ich habe irgendwie...
Klingt übersichtliche Dinge, die passieren.
Ja, also es war irgendwie so... also es gibt so ein Ding, was meine Mutter auch immer sagt, wenn man... Also meine Mutter ist so ein bisschen abergläubig. Und dann gibt es so Sachen, wenn du an einem neuen Ort zum ersten Mal schläfst und das, was du träumst, das hat dann eine krasse Bedeutung.
Ja.
Und dann haben wir so, ich war mit zwei Freundinnen dort und dann haben wir uns erzählt, was wir so geträumt haben. Und ich habe von einem Hulk geträumt. Mhm. Mega random. So, hä, warum träume ich von Hulk? Und dann sind eh schon die ganze Zeit so komische Sachen passiert dort. Und dann am ersten Tag dann auch sind wir irgendwo hingefahren und wollten einfach nur aufs Klo. Und auf dem Klo steht einfach ein riesiger Hulk. Und wir so, hä, warum steht auf dem Klo ein riesiger Hulk? Also was macht der da?
Ja.
Was macht der da? Und das war, und ich hab's halt den Tag
vor. Als Figur.
Als Figur.
Aus Pappe.
Nee, also aus Plastik oder so. Einfach so komplett riesengroß auch, ja.
Sind das dann die Träume, ist das eine Vorhersage? Also ja, hast du es dann mit der Toilette auch geträumt und konnte ich?
Nee, das nicht. Ich habe einfach nur von Hulk geträumt, irgendwie, dass er einfach da ist.
Okay.
Genau. Und dann kommen wir aufs Klo rein und da ist halt Hulk. Mhm. Oder es gab auch ich habe zum Beispiel, bevor wir geflogen sind, hatte ich auch einen Traum. Da habe ich geträumt, dass ich im Bus irgendwie falsch ausgestiegen bin und an einem richtig krassen Ort gelandet bin. Und für mich war das so, okay, ich bin im Paradies gelandet. Es war so ein Ort, wo es geschneit hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite war Sonne. Dann waren da weiße Pferde und es waren Wasserfall und ein Regenbogen. Und ich muss sagen, ich habe mich mit Island null beschäftigt davor. Hat mich null interessiert.
Das ist ja alles Island.
Und dann sind wir dahin und wir waren an einem Wasserfall und meine Mädels so, Alter, nicht dein fucking Ernst. Da sind Pferde, da ist Schnee, auf der anderen Seite ist Sonne, hier ist ein Regenbogen und der Wasserfall. Was geht ab?
Oh.
Das ist noch ein bisschen mehr als der Hulk.
Ja, also und lauter so ein Kram, auch von den anderen Mädels, die dabei waren, wo wir die ganze Zeit so waren, das ist doch irgendwie nicht Zufall, oder?
Ja.
Ja, und irgendwie auch richtig krass. Es gibt diese es gibt diese Serie Vikings. Mhm. Und da gibt's so eine Szene, die irgendwie voll dramatisch ist. Und irgendwie habe ich voll geweint bei dieser Szene. Und dann habe ich es gegoogelt und die Szene wurde an diesem Wasserfall gefilmt.
Mhm.
Irgendwas ist total komisch da, ja.
Mhm. Aber du hast dich da wohlgefühlt, als du dort warst?
Voll wohl, genau. Ich war auch super erkältet. Ich hatte eine Grippe kurz vorher und wollte eigentlich nicht mitfliegen. Und dann habe ich es doch einfach gemacht. Und ich war am zweiten Tag war ich schon gesund. Ja.
Na, wenn das nichts heißt.
Ja.
Wie bist du dann privat, wenn du jetzt in New York bist? Oder arbeitest du dann, weil du scheinst das zu verbinden, Arbeit und privat. Ja. Kannst du das? Oder hockst du die ganze Zeit dann im Tattoo-Laden drin?
Nö. Also ich bin super gern alleine unterwegs. Ich reise total gerne alleine auch. Und es gibt immer irgendwas zu sehen, zu tun. Ob es, keine Ahnung, shoppen, Museen anschauen, irgendwelche Parks. Es gibt so ein Haus, das wollte ich unbedingt sehen von außen. Das heißt House of Death in New York. Da sind total viele Leute gestorben und das hat irgendwie so einen ganz komischen, so eine komische Aura. Mhm. Genau, sehr, sehr kalt auf jeden Fall. Und das wollte ich mir angucken. Also es gibt so voll viele Sachen, die also auf meiner Liste waren, die ich sehen wollte. Ja.
Also du hast das House of Death, bist rein und hast Kälte gespürt.
Da darf man nicht rein. Also es ist.
Ist ein Privathaus, oder?
Genau, es ist ein Privathaus.
Ist es einfach ein Wohnhaus?
Es ist ein Wohnhaus. Genau.
Ach, wo immer wieder Leute mieten und die sterben und dann kommt der Nächste. Und
genau, aber da sind halt irgendwie super viele Leute gestorben und es war wohl mal eine Sekte, die da drinne erschossen wurde. Ich glaube, 20 Leute oder so sind auch erschossen worden. Genau, und das ist bekannt als House of Death, weil da einfach die meisten Leute, die in einem Haus sterben können, dort gestorben sind. Und ja, das wollte ich mir angucken. Dann bin ich da hingefahren und wollte es einfach mal fotografieren und einfach mal schauen. Und ich muss sagen, als ich schon in die Straße rein bin, war es so kalt. Es war eiskalt, obwohl es, also ich habe T-Shirt getragen in New York, weil es so heiß war. Und ich bin in die Straße rein und es war eisig kalt.
Nur für dich aber wahrscheinlich, ne?
Ich weiß nicht.
Nur für Menschen.
Nur für Gruftis.
Nee, ich meine eher Leute, die ein bisschen mehr so spüren.
Ja, vielleicht. Aber ich fand es total krass. Also ich hatte sofort auch so, okay. Hab dann meine Fotos und Videos gemacht und bin dann auch gegangen. Ja.
Ist das abgesperrt? Also so? Nö. Du läufst da lang, kannst da an sich vorbei.
Genau, nur halt nicht rein.
Es ist nicht zu einer Attraktion gemacht, sozusagen. Nee.
Also du findest es auf Google Maps auch als Attraktion, aber da keiner, glaube ich, interessiert sich dafür, außer Leute, die sich irgendwie für so True Crime Sachen oder so interessieren, ja.
Also buchst du dir Leute rein? Arbeitest in einem Stück ab und machst dann Feierabend und Urlaub.
Ja.
Weil anders kann ich es mir jetzt auch nicht vorstellen. Man macht ja nicht früh einen Kunden schnell und geht dann nochmal.
Nee, also ich habe versucht, voll. Also ich wurde da tätowiert zum Beispiel auch von Derek Noble endlich.
Mhm.
Und
wo
da,
denn?
Am Bein hier so.
Was ist es?
Es ist so halb Dämon, halb Vampir, so ein bisschen Nosferatu-mäßig, aber in sehr derbe, düster. Und der kommt so aus meiner Haut raus.
Mhm.
Genau. Und davor, weil der Termin erst um 14 Uhr war, war ich davor im Knochenmuseum und habe mir da Knochen angeschaut. Ja, also da kann man schon was vorher irgendwie machen, aber wenn ich gearbeitet habe, habe ich dann abends mit Freunden irgendwie was noch gegessen oder so.
Ich stelle mir das auch so schön vor, in so einer anderen Stadt so direkt zu arbeiten, weil man hat sofort so das, ich habe in Las Vegas mal gearbeitet und das war das erste Mal für mich, so eine Stadt mal so sofort so zu erleben, wie als hätte ich eine Routine, weil ich jeden Morgen losgehen muss. Und dann Feierabend hab und dann dahin muss. Man holt sich schon so nach dem zweiten Tag, weiß man schon, wo man den Kaffee holt.
Voll.
Und die Brezel so nach dem Schema. Und dann, hat man schon so schnell, ist man so in dieser Stadt irgendwie.
Aber ich finde auch, wenn man alleine ist, also ich habe zum Beispiel, wenn ich in Wien bin, bin ich oft bei einer Freundin von mir und da komme ich nicht rein in dieses...
Weil du immer Gast
so
wahrscheinlich ein
bisschen genau. Und da richtet man sich nacheinander und ich mag es echt, also ich liebe meine Freunde, aber ich liebe es echt, alleine unterwegs zu sein, ja.
Hattest du am Anfang Angst, allein zu reisen?
Ja, ich habe mir aber jetzt vorgenommen, also ich glaube vor 2 Jahren, überall hinzugehen, wo ich Angst habe, alles zu machen, wovor ich Angst habe, weil nur so lernt man was dazu.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich wollte es auch mal probieren. Klappt nicht so gut. Ich war einmal in Rom alleine, weil ich das auch ausprobieren wollte.
Ja.
Dann fand ich so traurig, dass ich so vieles niemandem zeigen kann, dass ich es so traurig fand. Es war super schön, es hat auch richtig Spaß gemacht, ich war da eine Woche. Ich habe auch voll viele Leute so kennengelernt, aber es war auch traurig.
Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es so, ich werde voll abgelenkt von einer anderen Person. Also ich kann mich nicht auf beides konzentrieren, ja. Quatschen, Witze machen und irgendwie mir ein Museum anschauen oder so und nehme die Stadt nicht so richtig wahr, mhm. wenn ich mit jemandem unterwegs bin. Wenn man allein unterwegs ist, du siehst halt alles.
Stimmt.
Ich fühle auch. Also wenn ich ja. mit einer anderen Person ja. bin, fühle ich das nicht und ich kann mich nur, wenn ich alleine reise, dran erinnern, dann ist auch ein Flug interessant ja, für voll. Mich. Aber mit Leuten,
oh, ja.
ich habe dann die, weiß ich nicht, dissoziiere wahrscheinlich.
Ja. Ich finde auch Museum mit einer anderen Person ja. mag ich gar nicht, weil...
Oder Essen.
Aber ich finde beim Museum so, wenn ich mir, also ich spreche nur von mir jetzt, wenn ich mir was durchlese und eine Person dann sagt, oh, schau mal, dann bin ich komplett raus. Mhm. Und muss das nochmal lesen und bin dann genervt irgendwie. Und wenn ich alleine bin, lese ich mir das durch, gucke mir irgendwie das Stück nochmal an und das ist irgendwie ganz anders, das Feeling, als mit einer anderen Person.
Mhm. Das ist eine gute Motivation, das mal weiter auszuprobieren.
Ja, unbedingt.
Hast du das mit dem Teilen nicht?
Wie?
Also,
dass ich das mit jemandem,
dass du dann
also wenn ich irgendwas teilen will, dann schicke ich es jemandem als Foto ja. und sag mal, guck mal, da war ich eben, aber nachdem ich schon dort gewesen bin, also nicht mhm. im Hier und Jetzt, sondern danach irgendwie. Aber so liebe ich, also ich bin dann auch voll, wenn ich irgendwas Geiles sehe, bin ich dann so glücklich und bin so, boah, ich bin hier, ich habe es hierher geschaut, ich bin alleine hier und es ist so cool. Und
es ist ja auch mega cool, finde ich, es genau für sich nämlich selber auch nur zu fühlen.
Voll, voll.
Und nicht die Resonanz, wie ich dann sozusagen zu brauchen, dass mir jemand anderes attestiert, dass es jetzt wirklich ja. cool ist, dass ja. ich es gerade fühle.
Ja.
Also bis auf meine mystische Petersdom-Erfahrung da sozusagen, da hatte ich das auch. Mhm. Aber drumherum war viel, war oft so dieses, aber wenn es auch so schön jetzt ist, dann muss es doch jetzt jemand mhm. sehen, genau. Genau, ich habe es dann auch geschickt, Leuten.
Ja.
Aber das am schönsten ist ja eigentlich, das so zu ownen und dann irgendwie für sich sagen zu können, es ist doch voll schön, dass ich es gerade jetzt hier erlebe. Und wenn
ja. ich, das war zum Beispiel, ich habe mich in der Schweiz mal verlaufen und ich war so fertig mit den Nerven und habe gedacht, boah.
In der Stadt oder in Natur?
In Natur. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, boah, wenn jetzt jemand dabei wäre, dann könnte, weil mein Handy hatte nämlich keinen Akku mehr und ich dachte, boah, wenn jetzt eine andere Person dabei wäre, wäre schon cool, warum musst du jetzt immer alleine unterwegs sein, hast du nämlich so eine Scheiße wie jetzt. Und dann habe ich mich verlaufen und bin dann an so einer Rehfamilie vorbeigekommen. Und ich war so glücklich, dass ich geweint habe, weil ich so dachte, boah, hätte ich mich jetzt nicht verlaufen, hätte ich das jetzt nicht gesehen, sondern irgendwer hätte dann den Weg gefunden und wir wären dann einfach wieder in die Stadt zurück und ich hätte diese Rehfamilie nie so gesehen, so nah. Und ja, ich war so glücklich über den Moment. Ja.
Bist du leicht zu rühren?
Ich wollte gerade fragen, ob du viel weinst.
Also ich meine jetzt Rührung, es ist ja eher ja, Rührung.
Weil
ja.
ich habe schon mehrere Rührungen
ja.
erzählt.
Früher gar nicht. Also ich habe viel Alkohol getrunken und war nicht so leicht zu berühren oder rühren. Aber seitdem ich nicht mehr trinke, ist auf jeden Fall alles emotionaler. Ja.
Wie lange ist das?
Also ich glaube, ja, auch so 2 Jahre oder so. Mhm. Aber ich habe zwischendurch mal wieder zurück zur Flasche gegriffen, aber ich ziehe es eigentlich eher durch, nicht zu trinken. Ja.
Was war der Auslöser, dass du nicht mehr trinken wolltest?
Es war nicht gut für mich. Also es war eine Abhängigkeit irgendwo auch. Und also allein schon die Abhängigkeit, dass man immer irgendwie was trinken muss, um locker vor Leuten zu sein. Es ist ja trotzdem eine Abhängigkeit. Du bist abhängig von dieser Substanz oder dem Getränk oder wie auch immer. Und das hat mich genervt. Also warum kann ich nicht einfach mit mir selber okay sein und einfach irgendwo hingehen und normal mit den Leuten reden? Warum muss immer irgendwie man sich betäuben oder so? Dann habe ich festgestellt, auch irgendwie so Sachen mit Annähern an andere Personen, dass das nie zum ersten Mal stattgefunden hat ohne Alkohol. Das fand ich irgendwie auch voll traurig. Und dass ich einfach nicht so viel Energie hatte. Also ich war immer platt, habe gerade so das Nötigste gemacht und es hat irgendwie total viel Kraft genommen, ja.
Das muss man ja auch erstmal merken.
Ja.
Dass es das mit einem macht, sozusagen irgendwie.
Ja, aber lange nicht gemerkt. Also lange nicht gemerkt und dann, als ich es ausprobiert habe ohne, habe ich gemerkt, wow, okay, ich kann jetzt einfach mal Yoga machen. Das geht. Ich habe Kraft dazu. Ich kann irgendwie zeichnen. Ich bin nicht ständig irgendwie traurig, weil irgendwie hat so dieses, ja, so der Alkohol, so der Kater danach macht einen schon so richtig fertig.
Ich hatte noch nie einen Kater.
Das ist schon richtig schlimm irgendwie.
Ja.
Ja.
Und jetzt trinkst du gar nicht?
Ich versuche, also was heißt versuche? Ich mache es ja nicht irgendwie, ich zwinge mich ja nicht dazu.
Genau. Ja.
Ich will nicht trinken, aber es gab Situationen, wo ich das dann doch gemacht habe, aber bereut habe. Ja.
So, jetzt muss ich in Fahrt kommen, jetzt nehme ich mal ein Sektchen oder dann gleich wieder richtig?
Nee, wenn dann richtig. Ja. Also ich kann, also es kommt drauf an. Also ich habe irgendwie in Berlin dieses Ding, dass wenn hier dann richtig, wenn ich aber irgendwo anders bin, kann ich schon so ein Getränk trinken.
Achso, du also schon immer mit diesem Antrieb, dass das wirken soll und damit dann was passiert?
Nee, gar nicht. Also es ist dann irgendwie, sobald ich was trinke, ich glaube, das ist ja so, ja, Sucht einfach, ne? Also wenn ich irgendwie trinke, dann habe ich, wie wenn man total lang gelaufen ist, man hat super Durst, so fühlt es sich an. Nur habe ich nicht Durst auf irgendwie einen Tee oder so, sondern so, ich muss jetzt weiter trinken. So, ich habe richtig Durst, es muss jetzt passieren. Mhm. Ja.
Bei mir ist es immer dieses, ich will wissen, wann Schluss ist. Also ist nur, wenn nichts mehr geht, ich kann erst dann aufhören.
Ja.
Also so eine Suche, na, was ist das? Und so eine Begrenzung irgendwie hatte ich mal gedacht, weil ich habe ja schon gemerkt, dass
Maßlosigkeit
oder so eine Grenz oder eine Grenzüberschreitung oder eine Grenzsuche, weil ich schon gemerkt habe, also eigentlich viel doller wird es jetzt nicht, aber ja, es wird weiter getrunken, bis irgendwann der Knockout kommt und ich nach Hause muss. Ich glaube, eine Grenzsuche, aber natürlich auch diese Scheue vor Menschen oder dass Menschen nur oder Menschengruppen nur ertragen zu können im Nebel.
Voll. Also ich habe zum Beispiel, ich war in einem Konzert und da habe ich gemerkt, ich ertrage die Gruppe nicht. Und entweder verlasse ich jetzt das Konzert, wo ich mich ein Jahr drauf gefreut habe, oder ich trinke jetzt irgendwie zwei kurze und dann geht's wieder. Mhm. Und ich hasse es, dass es so ist, aber es hat halt in dem Moment geholfen. Und dann habe ich das gemacht, ja.
Wie ist jetzt, gehst du jetzt weniger weg? Was passiert jetzt mit der nüchternen Super?
Also, nee, ich gehe voll gerne weg, aber es ist irgendwie voll vieles nicht so meins. Und daher, deswegen gehe ich nicht so oft weg. Aber eigentlich tanze ich voll gerne und ich liebe ich weggehen. Aber es ist irgendwie nichts, was mich so interessiert hier gerade.
Ja, finde ich auch super schwierig.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich wo in Berlin hingehen soll.
Ja. Irgendwie so viel los, aber eigentlich auch langweilig alles, ne?
Finde ich auch, ja.
Geht mir genauso.
Ja.
Naja, gut, ich kriegen wir für nichts rausgeholt, wenn wir jetzt dir eine Party vorschlagen.
Naja, das ist halt alles so durchgerockt, ne?
Ja.
Also ich war, selbst jetzt, wenn es Konzerte sind von Leuten, denke ich dann auch mal, ja, kenne ich jetzt irgendwie schon, da irgendwie gibt es keine neue Erfahrung oder keine.
Ja.
Es ist eine Wiederholung.
Ja, aber zum Beispiel vermisse ich total, also es gab in Kassel echt eine große Szene damals und es gab so viele coole Partys und irgendwie vermisse ich das total, weil das war so cool. Die Leute wollten einfach nur, also alle waren irgendwie miteinander, also privat vielleicht nicht befreundet, aber sobald man in diesem Club war, war man befreundet. Mhm. Und alle miteinander und irgendwie war das so cool. Auch die Playlist war immer total geil und
das war jetzt nicht ich. Super subkulturig.
Doch, doch.
Achso, doch, doch, okay. Genau. Schon in der ganzen
genau, genau.
Szene.
Ja.
Aber das heißt, beim Gothic-Treffen war doch das wieder dann so, oder?
Genau, ja. Ja. Und deswegen fahre ich da jetzt auch jedes Jahr hin, genau. Ja.
Ist das in Berlin nicht so stark ausgeprägt oder ist es weniger geworden?
Es ist anders. Also es ist einfach, ich vermisse einfach so dieses Miteinander auch. Also es war einfach so cool damals irgendwie. Und ich finde die Playlist, ich war jetzt ein paar Mal in Berlin auch mal feiern, es war so scheiße. Also die Playlist ist
also
kacke.
Also auch zu Gothic
genau.
Sachen.
Die Leute irgendwie, also früher hat man sich auch so voll Mühe gegeben und vielleicht ist es oberflächlich von mir, keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber ich liebe das, wenn Leute sich Mühe geben und irgendwie jeder irgendwie sich verkleidet oder irgendwas Krasses anzieht.
Ja.
Und man ist freundlich zueinander, man teilt sich ein Getränk und man tanzt zusammen. Und das war so cool. Und das gibt's nicht mehr. Also wenn man jetzt weggeht, keiner kennt sich, jeder macht für sich. Dann gehen die meisten um eins schon, die Playlist ist kacke. Das war's. Also.
Aber hattest du es hier schon mal anders?
Nee.
Weil ich wollte gerade sagen, ich kenn's aus Berlin eigentlich.
Nee, ich war früher, als ich hergezogen bin, hatte ich eine relativ große Freundesgruppe und wir waren dann eher so auf so Punk-Festivals und Partys und Kneipen und weil wir so eine große Gruppe waren, war das halt
war schon so.
Jetzt sind halt alle auch erwachsen, die eine hat ein Kind, die andere ist weggezogen, also alle haben sich verändert, gehen nicht mehr weg, aber es gibt auch nichts, wo man hingehen kann, also vielleicht würde man es nochmal, aber es gibt einfach nichts.
Ja, ich vermisse auch sowas Regelmäßiges, finde ich auch geil, wo man sich so freut, so jeden ersten, früher gab es so Sachen, jeden ersten Freitag im Monat ist immer das.
Ja.
Dann wenn man so Bingo am Donnerstag noch wäre, irgendwie so weird in irgendeiner geilen Kneipe oder sowas, dann, ich finde, in kleinen Städten ist das immer viel mehr so. Also man lacht darüber so als Großstädter, ne, weil man dann so sagt, oh Gott, da ist immer Kneipenquiz, haha. Da gehen halt nur uncoole Leute hin, so nach dem Schema, aber eigentlich sind das voll die, das sind die guten Abende, worauf man sich dann freut oder so, wenn halt irgendwas ist.
Voll. Es waren auch irgendwie immer die gleichen Leute, aber keine Ahnung, es war einfach, also es war damals echt so cool. So, so cool. Ich vermisse das voll.
Hast du Anschluss in der Tattoo-Szene gefunden? Also gibt es da Gruppen oder gibt's oder wie?
Würdest du mit uns einen Zeichenabend machen?
Ja, hatten wir doch mal versucht.
Wir beide oder was? Alleine? Naja, gut.
Wir alleine auch, aber wir auch mal bei Erntezeit haben wir es auch mal versucht. Immer nur mal gelabert probiert. Die ganze Zeit. Ja,
aber mit da, da war wenigstens Alibi irgendwas, jeder hat zumindest Alibi irgendwas rumgekratzt.
Ja, ja, voll.
Ich habe gestern Linol-Abend gemacht und da haben alle saßen ganz ordentlich da und haben was mit, die Ordentlichen haben das gibt's ja schon mitgebracht gehabt natürlich, die Unordentlichen wie ich und Sebastian Brade haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, so, aber es hat gut geklappt auf jeden Fall.
Ich finde aber, also mir fällt so ein bisschen schwer zu zeichnen, wenn man quatscht. Also ich mag es irgendwie zu Hause voll gerne mit meiner Musik, mit meinen Räucherstäbchen und mit meinem Licht.
Ich wollte gerade fragen, wie du so zeichnest zu Hause.
Ja.
Also du machst es dir schön?
Genau, Kerzen, dann so eher ein Licht, was dann entweder auf Papier oder ich bin ja mittlerweile zum iPad auch eher, weil für die Arbeit es einfach einfacher ist. Aber wenn ich eher zeichne, dann Papier. Und genau, Kerzen müssen sein, Räucherstäbchen müssen sein, Musik muss was Bestimmtes sein.
Und bist du diejenige, die sich in der Playlist, also die ganz schön lange an der Playlist bastelt und dann nicht zum Zeichnen kommt oder immer wieder in die Mucke singt? Oder wie läuft das bei dir?
Ich habe Playlists so nach, für bestimmte Emotionen oder so Moods irgendwie, aber die höre ich nie beim Zeichnen. Also es sind eher Playlists so zum Tätowieren, würde ich sagen, oder die ich irgendwie Leuten schicke oder so. Aber fürs Zeichnen muss es immer so, eher so dieses Ambient mag ich total. Also irgendwie so auch ohne Gesang vielleicht auch nicht. Also ich will mich nicht ablenken irgendwie. Ja,
man ist sonst, finde ich, immer schon auch beim Zeichnen oder so, so dann durch die vorgegebenen Lyrics, dann ist man doch wieder so. Es ist doch so ein Framing dann schon wieder, was es wird.
Ja.
Finde ich so ein bisschen beeinflusst. Das
voll. Also manchmal zum Beispiel höre ich einen Song und laufe irgendwo hin und dann fällt mir zu dem Song ein Motiv ein und dann denke ich so, ach, könnte voll das coole Wonder Do sein. Also sowas zum Beispiel geht schon, aber wenn ich so frei zeichnen möchte, dann will ich nicht, dass mich irgendwas beeinflusst. So.
Was zeichnest du, wenn du frei zeichnest?
Alles Mögliche.
Auch das, was du tätowierst?
Ich würde auch sagen, eher schon eh das, aber halt ohne mir Gedanken vorher zu machen. So, okay, jetzt zeichne ich mal eins Herz mit Kreuz.
Aber
so.
Schon trotzdem linienbasiert,
also ja, voll.
Pitchartig sozusagen. Ja. Und es könnten fast schon sozusagen Tattoo-Motive sein.
Ja.
Okay.
Also setzt dich hin, um Tattoo-Wannadoos-Flash zu produzieren?
Ja, es ist irgendwie, entweder zeichne ich für die Arbeit oder ich zeichne, um mehr Arbeit zu kriegen. Also irgendwie ist ich habe voll oft mir überlegt, mal mit Öl irgendwie anzufangen, würde mich super interessieren, aber da habe ich keine Zeit für. Also weil ich auch ein schlechtes Gewissen dann oft habe und denke, jetzt könntest du aber ein Wannadoo zeichnen. Ja. Ja.
Ich sehe, bei mir ist dann immer, okay, ich könnte jetzt frei zeichnen oder irgendwas, was nicht in meinem Stil ist, und denke ich, aber in der Zeit könnte ich ein Wannadoo.
Genau.
Also da, ich denke dann so, warum soll ich das verschwenden, die Zeit, experimentieren? Es kann doch jetzt was Konkretes, Nützliches bei rauskommen. Ja,
mit Effekt, also mit einem Endergebnis. Genau. So.
Ja, so. Ja, zeichnen mit Sinn. Und das andere ist dann ohne Sinn. Und dann denke ich, da habe ich keinen Bock drauf.
Voll. Aber bei einem, also bei einem Wannadoo zeichne ich ja auch oft frei und dann poste ich
glaube,
ich's auch, so.
Das bringt einen ja trotzdem dann auch, also so wie das Linol schneiden, gestern haben wir uns auch darüber unterhalten, das Linol schneiden bringt ja auf jeden Fall, egal ob man da jetzt schon Pro drin ist oder nicht, auch jemanden, der tätowiert, wieder auf was für morgen, wenn wieder Montag ist und wieder Zeichentag ist oder so, dazu was umzusetzen. Auch wenn der Linol Sonntag war, wo du eigentlich für dich einfach nur was ganz anderes sozusagen gemacht hast.
Mhm.
Und ich denke immer, wenn ich mit Selbstständigen rede, wo das, was sie gerne machen, so nah an dem ist, was sie auch beruflich machen, egal ob Foto oder sonst was, dass man doch irgendwie diese Einteilung vielleicht braucht, mehr Routine, wann also abgesteckt, ne, von 8 bis 17 Uhr ist ja auch Arbeitstag, wie für alle anderen Menschen, und in denen produziere ich auch wirklich was vielleicht für die Arbeit. Aber jetzt ist ja Freitag 17 Uhr, da kann ich jetzt wirklich mal was für mich machen, zeichnen. Weiß nicht, ob das hilft.
Ich habe so eine Unterscheidung nicht so, aber...
Hey, ja, Montag, Dienstag, Zeichentag.
Ja, aber zum Beispiel zeichne ich auch an einem Samstag oder Sonntag. Also wenn ich jetzt...
Genau, aber da für dich dann oder auch für Kundinnen?
Ach doch, genau, das ist ein Unterschied. Ja. Der für Kunden zeichnen fühlt sich ein bisschen anders an. Und das ist schon weird, weil die Flash sind ja den Kundenzeichnungen sehr ähnlich.
Ja.
Und, genau, aber es geht ohne diesen Auftrag, ja. Doch, das stimmt.
Bei mir ist irgendwie immer so, also selbst wenn ich irgendwie denke, oh, ich male jetzt mal ein Bild, und dann ist trotzdem irgendwann, also erstmal fühlt es sich voll gut an und ich denke so, oh, ich genieße das voll und ich sollte das öfter machen. Irgendwann kommt aber der Punkt, ich könnte ja Prints draus machen, und dann gebe ich mir irgendwie extrem viel Mühe und dann wird es zu Stress auch ein bisschen, weil dann will ich alles richtig machen und das noch und dies noch, und dann überlege ich schon, während ich noch nicht fertig gemalt habe, irgendwie, ja, und dann muss ich das ja da noch einscannen und so. Also es switcht bei mir total schnell von, das mache ich jetzt nur für mich, zu, ah, das könnte ja jetzt irgendwie Business sein.
Mhm.
Ja.
Stimmt, da geht man nochmal anders ran.
Ja.
Was inspiriert dich? Oder was brauchst du zur Inspiration?
Ich finde irgendwie, also ich glaube, alles inspiriert mich. Alles, was man aufnimmt, irgendwie, ja.
Also der klassische, ich gehe spazieren und...
Ja, irgendwie.
Wie ein Zaun und die Form am Zaun.
Ja, genau. Oder aber auch so, ja, reisen, neue Orte sehen, neue Leute kennenlernen, die anders arbeiten vielleicht auch.
Mhm.
Und ja, je mehr ich sehe oder einen Film schauen auch irgendwie, und dann ist da irgendwas, wo ich dann denke, ah, irgendwie, das könnte ich mal in ein Motiv umwandeln oder... Keine Ahnung. Oder ein Song, wie gesagt, auch. Mhm. Also Musik ganz, ganz viel, ja.
Unterbrichst du das dann und notierst du dir das? Oder ist das alles drin?
Nee, ich notiere mir das dann genau oft. Oder manchmal auch, weiß ich nicht, manchmal kann ich nicht einschlafen. Und dann denke ich in Spiralen. Und dann denke ich so, ah, warte mal, irgendwie, das könnte ein cooles Motiv sein. Dann schreibe ich es mir auch schnell auf.
Mhm. Aber schriftlich? Ist keine Skizze?
Nee, nee, ja.
Das ist bei mir auch so.
Ja.
Okay.
Was?
Man könnte ja schnell auch losskizzieren, dann merke ich, ah nee, das ist dann wieder zu viel. Deswegen nur kurzer Stichpunkt, Schlagwörter.
Ja.
Und dann.
Weil du nicht so einfach frei skizzieren kannst?
Doch, kann ich, aber es ist schon wieder ein Tick zu viel. Und dann muss ich, also ich bin schon wieder angefüttert und muss dann unterbrechen. Und das Schriftliche ist nochmal vom Grafischen getrennt.
Ach so, weil wirklich.
Ich bin dann so, wenn ich skizziere, ist der Motor schon an und dann will ich es eigentlich auch fertig machen.
Ja.
Aber Wort ist immer ganz gut so. Am besten so ganz schnell eingekriert.
Ja. Welcher Tattoo-Stil, auch wenn er jetzt nicht dein eigener ist, übt auch eine Faszination für dich aus?
Blackwork, also so große schwarze Flächen, finde ich beeindruckend, wenn es gleichmäßig dann aussieht. Mhm. Finde ich sehr beeindruckend. Oder allgemein, ich finde auch so Bodysuits total, also egal welchem Stil, finde ich total beeindruckend, ja.
Wie ist der Einfluss wenn du jetzt so zu Derek Noble zum Beispiel gehst? Beeinflusst dich das oder hast du Angst, dass sich das zu sehr beeinflusst? Gibt es da irgendeinen Wechsel? Also jetzt stellvertretend, weil er jetzt der Letzte war.
Also ich habe manchmal Angst, also manchmal zeichne ich irgendwas und dann fällt mir auf, wo ich das schon mal gesehen habe, und dann denkst du, oh, jetzt kann ich das nicht machen, weil irgendwie fühlt es sich an, als würde ich irgendwie nachmachen oder so, und dann will ich das ändern irgendwie. Aber zum Beispiel hatte ich so eine Erfahrung, ich habe ja diese Ornamente angefangen zu machen. Und ich habe die relativ dünn gemacht, und dann habe ich zum Beispiel gesehen, der Belmer macht auch Ornamente, ganz andere als ich, aber er macht die richtig fett. Und das hat mich inspiriert, die auf jeden Fall ein bisschen dicker zu stechen als vorher. Also jetzt nicht so, wie er das macht, aber da habe ich gedacht, hä, warum mache ich das nicht auch dicker?
Mhm. Weil, also hast du die Linienstärke dicker gemacht?
Genau.
Oder machst du jetzt von Seiten?
Nee, genau.
Seite und ausfüllen? Nee.
Je nachdem, okay, wie groß das halt ist. Aber einfach, dass es nicht mehr so, also was mich irgendwie so nervt in meinen Sachen, ist, dass es mir zu zart ist. Also ich habe irgendwie Lust, es noch gröber zu haben. Und was mir aufgefallen ist, dass männliche Tätowierer es auf jeden Fall gröber machen als weibliche. dass auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Linie offen gelassen wird oder die von einem Dämon die Fresse einfach ganz derb aussieht und bei einer, also wenn es eine weibliche Tätowiererin macht, dann hat es trotzdem immer irgendwas so pretty, also es ist immer trotzdem irgendwie süß oder hübsch oder so.
Fein noch, ne?
Ja, genau. Ausgearbeitet. Genau. Und das will ich ein bisschen loslassen. Also damit struggle ich irgendwie so ein bisschen. Und das finde ich zum Beispiel, deswegen liebe ich Derek Noble, weil bei ihm sieht man einfach, dass das ist einfach, ja, es ist hässlich, aber es sieht auch geil aus. Mhm. Es ist gut gemacht, aber es ist super hässlich. Ja, super grob und hässlich.
Das meine ich übrigens mit diesen, ich glaube, das war die maskulin-feminin auch. Mhm. Also jetzt nicht geschlechtlich-körperlich, nee, sondern eher so Sachen auszuarbeiten oder grob zu sein, also oder so als Qualität, neutrale Qualität.
Das ist auch so eine Attitüde, ne? Irgendwie, die ich würde auch sagen, auch im Aktzeichenkurs oder sowas sieht man, dass die fipselig sagen ja dann Leute so, dass die Frauen dann so kommen, die fangen auch hier unten in der Ecke an mit dem Bild. Und da hilft ja immer dieses Wachsstift nehmen oder irgendwas, so den schlechtesten Stift nehmen, den man eigentlich jetzt nehmen könnte, weil es ist viel zu grob.
Ja.
Und Männer, genau, oft sozusagen männliche Personen, die dann, die können auf einmal, die machen auch erstmal gleich mal dieses einfach so,
ja, genau,
die zeichnen das Trapez vom Rücken,
ja,
die Kugel schon mal vom
Arsch. Aber das sind,
ja,
sind ja nicht
Frauen
Männer.
Fangen an, machen erstmal dieses Auge.
Genau, und so das Gesicht ausarbeiten.
Bei dir ist es aber genau andersrum, das meinte ich ja.
Nee, also bei mir war es auch so.
Ach so.
Deswegen bin ich dann zum Kurs gegangen. Ja. Ich habe hier so, hier angefangen, hier in der Ecke habe ich ein schönes Auge. Das sieht schon schön aus. Da hatte die Lippe auch hier gleich eine Schattierung, so.
Mhm. Aber du gehst ja schon relativ zackig ran. Aber das ist da schon das Resultat
das
von dem
jetzt
Bewussten.
Jetzt ist aber bei den Saddest Girls auch fetter Edding. Ich hab's gesagt. Ist Edding auf Poster. Das heißt, sehr kleiner Zettel, sehr dicker Stift. Da kann ich ja nichts anderes machen.
Du willst jetzt nicht droppen?
Nein.
Okay. Oh mein
Gott. Kannst du weiterreden?
Gut.
Weiter.
Derek Noble.
Wir waren bei Inspiration und
Referenz.
Genau, ja. Es gibt auch diesen Tätowierer, da bin ich jetzt auch mal zu Besuch in London bei Seven Doors. Mhm. Der Ruff heißt der, Ruffel. Der macht auch so.
Kenn ich noch gar nicht.
Nee. Macht so richtig.
Wie wird das geschrieben?
Guck nach.
Ich habe hier Internet.
Das iPad. Du darfst doch beim iPad. Wir fragen doch auch
nach Sofas
Lieblingsmotiv.
Wie wird das geschrieben?
R-A-F-E-L.
Was hat das Handy gesagt?
Genau da, der erste schon.
Ach, hier. Du, den habe ich doch gesagt, 20%. Habe ich doch in Kaiserstadt gesehen.
Ja, genau.
Alright.
Ach, da waren wir doch in der Ecke.
Na, sag ich doch.
Ach,
er ist natürlich sehr auffällig.
Ja, aber ich finde halt die Sachen, die er macht, also mach mal so einen Dämon da irgendwie auf.
Also,
ja,
habt ihr euch da kennengelernt?
Nee, wir haben uns in Paris kennengelernt vor einem Jahr oder so oder anderthalb Jahren.
Dämon?
Mhm. Ja.
Kannst du es hier hinlegen?
Toll. Iron Maiden.
Ja, und es ist halt so fratzig. Es ist so grob und fratzig und überhaupt nicht hübsch, aber es ist geil.
Mhm.
Liebe ich 90er. Total. Ja.
Geil, mit den Löchern, Käselöchern.
Aber es ist auch dieses, wir haben doch früher ganz oft auch über die Frauenköpfe gesprochen, das Verständnis, dadurch, dass man sich selber schminkt auch oft, wo irgendwas schattiert und wo etwas hervorgehoben sozusagen wird. Ich wollte doch immer, dass die ganz hübsch sind, die Gesichter auch. Ne? Das hat mich immer gestört, dass du die Schatten irgendwo anders setzt, wo für mich überhaupt gar kein Schatten so ist, weil Männer das, wenn dann vom Foto vielleicht ableiten, aber nicht verstehen, in Anführungsstrichen.
Total. Ich finde auch allgemein, außer vielleicht Lars Uwe, aber sonst finde ich, dass Frauen ein schöneres Frauengesicht machen als Männer. Immer. Immer.
Ich finde Cedrics Frauen noch sehr schön. Von den Männern, die jetzt zum Beispiel im Traditional.
Ja.
Also,
ja.
Das Rouge sitzt schön, die sind schon sehr süß.
Aber ich finde trotzdem, also so, wenn man allgemein das so betrachtet, finde ich persönlich, dass bei Frauen die Frauen schöner aussehen. Und bei den Männern sehen halt einfach authentischer die Fratzen aus.
Ja, das müssen wir uns mal in einer größer angelegten Studie angucken.
Aber ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht umgedreht. Männer malen ja jetzt auch nicht, weil sie Männer sind, immer nur Männer.
Okay. Ja.
Das ist eher, die malen Frauen.
Weiß ich gar nicht, ob man Aber ich habe ja da eh so meine Meinung zu, wer was für Stile malt und was dahinter steckt.
Also ich habe jetzt in den letzten Jahren wirklich erst den Sinn verstanden, Frauen, also dass das schöne, vorher war immer, okay, so ein weibliches Gesicht, mhm. ganz nüchtern. Und jetzt so, ah, man könnte auch einen gewissen Typ machen, sie könnte auch schön aussehen. Und vorher war so, ja, das sollte halt als Frau erkennbar, so ganz pragmatisch.
Aber was ich auch so interessant finde ist, also ich habe ja versucht mal so ein bisschen, also ich finde auch so hässlich und schön, finde ich auch sehr interessant die Begriffe und was man darunter versteht. Ja. Ich finde es sehr interessant, dass alle oder die meisten eher immer was von der Gesellschaft als schön betrachtet oder gesehen wird, was Schönes haben wollen oder eine schöne Frau. Also sehr wenig Kundinnen ja, von mir voll. Kommen und sagen, ich will jetzt eine hässliche Frau haben.
Eine alte oder auch.
Genau.
Wollte ich gerade sagen. Ich habe ja. zwei Flash, ja. die ich nicht loswerde, weil es eine alte Frau ist.
Ja, das finde ich
ist
sehr interessant.
Es ist schwierig, ne? einen alten Charakter darzustellen. Also
es reicht nicht, die Haare grau zu machen.
Karikativ ja. oder irgendwie so wird. Also wenn man nicht gerade richtig Realismus macht ja. oder so, ist auch, ich weiß gar nicht, wie man das im traditionellen alten Frauenkopf.
Na, mehr schädelartig, also mehr abgemagert.
Ja, genau. Aber dann wird schon wieder ein bisschen realismusmäßig, wenn du eigentlich ja nur die Cowboy-Lady hast. Die haben ja keine Zeichnung im Gesicht im Traditional.
Ja, aber so Falten, graue Haare.
Genau,
du musst
gleich halt hier was machen irgendwie.
Ja.
Graue Haare, ja.
Aber finde ich auch.
Interessant, das stimmt.
Hm.
Dass sich niemand. Aber wünschen sich Leute explizit eine schöne? Ja.
Mhm. Ja, wenn,
ja, ich ja. hab's auf jeden Fall immer gesagt.
Und vor allem, also, ne, wenn hässlich, dann halt die alte Baba Yaga, so, ne? Und das finde ich auch irgendwie so super interessant. Also, dass in dem Märchen ja auch zum Beispiel so, ja, die böse alte Frau. Es ist keine böse junge, hübsche Frau zum Beispiel dort gewesen. Das war eher bei Disney dann irgendwann so.
Ja.
Aber in dem Märchen ist es ja eine alte, hässliche Frau, die ja. böse ist, ja.
Obwohl die böseren Frauen, auch bei Disney, wo es ja schon weich gespielt ist, auch mal die um die 40 sind. Ja, also das
ja. Aber Maleficent zum Beispiel ist schon Hottie eigentlich, ne? Die böse von ja. Schneewittchen.
Voll.
Also in der Disney-Version. Ne?
In der Disney-Version, genau. Aber
die ist ja ein hotter Gothic sozusagen voll. Eigentlich.
Aber ich glaube so im Märchen
auch
an
nicht
sich.
20.
Nee, die ist nee. 40, stimmt.
Ja.
Ja. Ja, der hat ja schon Stiefmutteralter, muss man ja
aber ich glaube, ja, Jugend ist im Symbolischen halt so. Unschuld ist man ja dichter dran, obwohl es jetzt unrealistisch kann. Es kann 20 auch schon abgefuckt sein.
Ja, es gibt Kinder, die andere Kinder töten. Ja. Also.
Ja, das stimmt.
Es wird ja da im Symbolischen oder gearbeitet. Du willst halt irgendwas rüberbringen. Also im Märchen jedenfalls, da ist ja eine Art Kodex dahinter. Das ist ja jetzt keine realistische Abbildung oder kein Doku.
Bei Märchen. Ja, und es steht ja auch irgendwie für was. Es ist ja auch eigentlich nur, es ist ja eigentlich nur. Die ältere, alleinlebende Frau am Ende der genau. Straße, die den Kindern dann schon immer Angst gemacht hat, ja. weil wenn der Ball über den Zaun flog, hat die gemeckert und mit ihren knochigen Händen ja. aus der Tür rausgemeckert. Und das ganze Hexe-Ding kommt ja dann aus diesen ganzen
voll.
Übersetzungen.
Voll.
Wahrscheinlich war es ja einfach nur eine alte Frau, die im Wald gelebt hat. Der Mann ist halt wahrscheinlich gestorben, übelst traurig.
Ja, oder lass die doch alleine wohnen.
Ja.
Lass sie doch alleine wohnen.
Ja, das stimmt.
Also so. Es muss auch kein Mann sein, der gestorben ist. Vielleicht hatte sie einfach keinen Bock. Hatte einfach Bock, alleine zu wohnen.
Ja.
Hat Bock, da ihren Kräutertee zu trinken mit ihren Katzen. Lass sie doch so. Aber es wird irgendwie als falsch dargestellt. Und das ist ja das, was Kinder dann sehen und dann halt auch aufnehmen. Ne?
Also sie ist ist ja die Eremit quasi. Sie ja. unterwirft sich nicht den Dorfregularien ja. und zieht
du
alleine.
Eigentlich.
Die ist der Punk.
Ja.
Oder der
Goss.
Genau.
Die ist da einfach, hat da einfach nur gewohnt in dem Haus. Weil ja bei Märchen kann man ja, glaube ich, in jedem Märchen genau diese Sachen finden.
Aber auch hier mit Hänsel und Gretel habe ich mir letztens auch Gedanken gemacht. Ne? So, da ist eine alte Frau, chillt ihr Leben und da kommen irgendwelche Kinder und fressen einfach ihr Haus.
Ja.
Also, hä?
Aber in diesem Märchen ist, glaube ich, eh richtig viel krasses Zeug auch psychologisch drin. Ne?
Ja, voll.
Da werden doch die Kinder werden doch weggeschickt, wenn... Unter so einer, so mit so einer Bedingung.
Ja.
Irgendwie, dass die Kinder ausgesetzt werden, ja, eigentlich. Ich weiß nicht mehr, ich krieg den Zusammenhang.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Auf jeden Fall ist es auf
also,
jeden Fall
ich habe ein paar Bücher auf jeden Fall, wo die symbolische Bedeutung von Märchen sind. Und da denke ich immer, oh, es geht ins Psychologische rein und es ist stark kodiert. Also, das Rot vom Rotkäppchen hat halt die Bedeutung von erster Blutung und sowas. Und da denke ich,
ach du Gott.
Okay, man kann jetzt nicht. Das Märchen ergibt keinen Sinn, wenn du realistisch rangehst, sondern du musst tatsächlich symbolisch rangehen. Und dann denke ich, okay, dann macht es wieder Sinn. Mhm. Das sind so Lebensanweisungen stark kodiert, aber es ist natürlich weichgespült worden und verzerrt worden und deswegen denken wir, hä, warum brät die da Gretel?
Ja, aber
den Kontext macht Sinn.
Ich finde es aber trotzdem so interessant, dass sie so als böse von uns ja ne, ganz lang gesehen wurde, obwohl man, ne, es kommen einfach so ekelhafte Kinder, die da ihr Haus kaputt machen. Mhm. Und vielleicht war das zu krass, was sie gemacht hat, aber also. Ach ganz so, ehrlich, die haben angefangen.
Ja, will ihre Ruhe?
Ja, die will ihre Ruhe.
Ja, aber die kamen ja, sie wohnt und wohnt. Im Grunde genommen, das ist ja wie, als würde man dir die Regenrinne abknappen.
Voll. Hat sie sie gelockt?
Nein. Nee. Die haben sich verlaufen im Wald.
Mhm.
Und dann haben die ja im Grunde übersetzt angefangen, den Fensterladen aufzuhebeln.
Ja, die wollten das Haus aufessen.
Ja, ja, deswegen also, meine ich jetzt übersetzt, Hammer. Haben sie deine Regenrinne abgemontiert ja, und deinen Fensterladen schon mal ja. runtergerissen. So. Und jetzt darfst du die nicht in den Ofen schieben. Ich an meinem Häuschen weiter.
Ich glaube, ich würde auch gerne mal die Originalfassung wissen ja. und wie sich das dann ja, durch ja. die Sozialisierung oder Konditionierung dann verzerrt hat.
Die ja. haben es ja auch nur gesammelt.
Ja.
Das meine ich ja. Ich würde ja. gerne, was ist in diesem Volk entstanden? Mhm. Was haben sich Menschen und was wurde dann später durch gewisse gesellschaftliche Normen draus gebastelt? Aber es ist wahrscheinlich ähnlich mit
dem Aber das haben wir auch jetzt schon oft gehabt. Auch die Hexen waren ja einfach nur total entweder einfach an. Ein anderer Typus Frau mhm. im Dorf oder eben
ach so, jetzt medizinisch, die historisch.
Medizinisch ja. bewandert, irgendwie vielleicht abergläubiger als vielleicht andere und. Dann haben sich 2-3 Sachen bewahrheitet, ja. die wir in dem Traum. Das macht Angst, weil man es nicht erklären kann und schon ciao.
Man konnte auch jemanden anklagen wegen Hexerei, wenn man von der Person geträumt hat. Weil dann ist ja die Person quasi in deinem Traum gewesen. Was macht die Person da? Man konnte die Person anklagen. Deswegen.
Man hat sich reingeschlichen sozusagen in ja, den Traum.
Ja, genau.
Aber ich glaube, damals hat auch gereicht, dass du dich einfach nur mit Kräutern auskanntest.
Genau, das auch. Und aber das ich finde aber, einen Traum kann man ja nicht mal beeinflussen irgendwie.
Ach so, das stimmt, ist noch
eine Spur, finde ich irgendwie ja. noch.
Aber es war halt auch nicht erklärbar. Ne?
Kannst du auch ausdenken.
Ja.
Also brauchst du nicht mal einen Beweis ja, vorlegen.
Voll. Aber da haben sich auch viele, glaube ich, weil es halt so einfach war, wenn die irgendwie neidisch waren auf jemanden oder so, haben sich Sachen ausgedacht. Mhm. Ja, und gesagt, ah ja, die hat das und das gemacht, obwohl es nie passiert ist. Ne?
Also ist es damals nicht nur eine Jagd auf Außenseiterfrauen, sondern allgemein Freibrief, Frauen anzuklagen, ja. wie, wann ich will und.
Mhm. Also kann ich mir, also ja.
Alles, was du irgendwie, ja.
Genau, aber ich meine, also es gibt so eine Story aus der Ukraine von einem, also. Ist auf jeden Fall passiert, das weiß ich, dass man mit Korruption ja auch einfach Leute in der Psychiatrie wegsperren kann. Einfach ah, so. Ja. Mhm. Also du kannst jemanden bezahlen, dass die quasi jemanden, den du nicht magst, abholen und wegsperren. Einfach so. Und wenn das jetzt noch geht, dann will ich gar nicht wissen, was damals so ging.
Ja. Aber praktisch, muss ich sagen.
Ja, bis nicht es dann Mord, einen selber betrifft.
Ein Auftragsmord.
Ja.
Kann ich einfach anrufen und so, was denn? Für ja. wie viel?
Weiß ich nicht. Aber es ging um ein Pärchen, die haben sich getrennt.
Ist es eine True-Crime-Geschichte?
Ja, schon, genau. Ja. Und dann hat er eine neue gehabt und die Ex-Freundin fand die neue scheiße natürlich. Sie wollte ihn wiederhaben und hat dann die neue wegsperren lassen.
Ja, gut. Und es wird nichts nützen, da wird sich immer wieder eine andere suchen können. Und dann ja. so viel kann sie dann gar nicht wegsperren.
Ja.
Traurig, ne?
Was sind denn aktuellen Ängste, denen du dich jetzt ja stellst?
Dieses Jahr? Nee, ja. Also, gerade, meinst du?
Hm. Ich bin jetzt nur hängen geblieben. Du stellst dich deinen Ängsten und wo ja. bist du gerade?
Ich bin gerade bei einer Veränderung. Ja, also es muss sich auf jeden Fall was verändern in meinem Leben. Mhm.
Wer sagt muss?
Ich, mhm. genau, weil ich seit einer bestimmten Zeit nicht glücklich bin, wo ich bin. Und ich finde ist nervig, wenn Leute sich immer wieder über dasselbe Problem beschweren, aber nie was dran ändern.
Mhm.
Und das nervt mich an mir selber auch, dass es wegen der Sache so ist.
Da ist noch ein Teebeutel dran.
Ja, das ist okay.
Okay.
Also du bist allgemein, oder du reflektierst dann sozusagen, dass du nicht zufrieden bist?
Genau. Und ich habe versucht rauszufinden, liegt's an mir, liegt's an der Arbeit, was ist es? Und also ich muss irgendwie, ich brauche einen Neuanfang. Genau.
Ach, jetzt kommen wir wieder zum Anfang von Vinted, zu den Klamotten.
Ja, ah ja, genau, dass ich alles loswerden
will. Ja, aber es passt jetzt dazu einfach, dass du da irgendwie jetzt gerade so einen Cut machen willst und irgendwie so viel loswerden willst an Klamotten, Gegenständen und so weiter. Das gehört dazu.
Ja, genau. Also ich finde, so umziehen macht mir zum Beispiel voll Angst, egal ob es in Berlin ist oder in eine andere Stadt oder ein anderes Land.
Ja.
Und ich finde, wenn man so viel Zeug hat, ist es noch schwieriger. Also es fühlt sich für mich unmöglich an, den ganzen Kram irgendwie rüber zu transportieren. Ja. Und deswegen will ich wirklich 90%, also wirklich alles abgeben. Ich habe so viel gesammelt, so viel Antiken und Okkult und alles mögliche geilen Scheiß zu Hause. Aber ich habe das Gefühl, ich liebe alles, was ich habe, aber es ist auch eine Last und es muss weg.
Ja.
Und das jetzt Umzugsunternehmen?
Nee.
Das geht nicht darum, dass du das praktisch nicht gehandelt kriegst, sondern
das ist zu viel.
Auf einer,
ja, irgendwie so mental belastet es mich. Mental das ist zu viel, genau. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin eine chaotische Person. Also ich liebe es sauber, aber ich bin auch chaotisch. Und es ist viel einfacher, noch chaotischer zu sein, wenn man mehr Zeug hat. Ja. Wenn man nicht so viel hat, kann man auch nicht so unordentlich sein.
Ja.
Ich räume es dann immer wieder auf, aber es ist trotzdem, also wenn so viel da ist, also ich habe auch, ich habe so einen Oktopus gehabt in einem Glas. Und weil ich so chaotisch bin, habe ich mich umgedreht und der ist mir runtergefallen. Und dann hat die ganze Bude so krass gestunken. Und
warte mal, was riecht das?
Was ist das Alkohol war da drin.
Genau, ja. Also es riecht nach Alkohol, aber so richtig beißend in der Nase.
Ja,
der,
das ist ja richtig krass.
Richtig krass, genau. Und es hat sich so in den Boden und überall richtig reingesaugt.
Was macht man denn mit dem toten Oktopus?
Naja, da habe ich die gute Idee gehabt, den einzufrieren, weil ich das nochmal selber, den nochmal neu einlegen wollte, habe es aber vergessen. Und dann hatte ich so ein, ich habe so einen Massagestick, den man so einfrieren kann fürs Gesicht.
Mhm.
Das mache ich morgens immer und dann habe ich mein Gesicht massiert und auf einmal merke ich, es stinkt so unendlich. Und dann ist mir eingefallen, dass der Oktopus da noch liegt im Gefrierfach und alles hat gestunken. Und es hat noch wochenlang, also das Essen, was ich da drin hatte, konnte ich halt wegschmeißen, hat alles danach. Also es hat den Geruch komplett aufgenommen.
Das Eisfach, obwohl der eingefroren war.
Ja. Ja.
Ach, so krass, ey.
Ja.
Ich stelle es mir optisch auf jeden Fall ziemlich gut vor.
Ganz klein. Also vielleicht 5 Zentimeter, 7 oder
aber das
so.
Ist das vom alten Hüt, was so.
Genau, ja.
Hast du es fotografiert?
Nee.
Wie er in der Tiefkühltruhe liegt?
Nee.
Neben dem Gemüsestäbchen. Bestimmt
nicht. Ja. Nee, Foto.
Und dann
stell mir jetzt gerade alles vor, wie es runtergefallen ist und Barack und das ist so eine ganze Reihe.
Ey, und das ist nur das Tiefkühlfach. Stell dir die anderen Schupfläden vor bei ihr.
Ich habe eine ganz gute Vorstellung von, was sie meint.
Toll. Muss man eine Führung machen.
Ja.
Komme ich mal so mit dem Audioguide dabei und dann lasse ich mir die Geschichten immer passen zu den.
Ja.
Und hier mal den Oktopus.
Es ist halt so krass, ne? Ich fühle das auf jeden Fall mit, wenn man so auch an jedem Ding, ich kann so immer von, ich kann jeden Gegenstand darüber referenzieren, mit wem ich wo war.
Voll.
Und wenn es richtig gut läuft, noch das Foto raussuchen, irgendwie auf meinen 27.000 Bildern.
Ja, ich habe auch so viele Sachen, die halt eine Geschichte haben. Ja. Ne? Also ich habe zum Beispiel ein Korsett, das gehörte, also es gab eine Kiste, die gefunden wurde im Kloster von Frauen, die ihre Sachen abgegeben haben, bevor sie Nonne wurden. Und da waren halt ganz viele so aus den 20er Jahren so Korsetts und sowas auch noch dabei. Und da habe ich halt eins von. Also sowas, was irgendwie total cool ist. Oder von 1905 so ein Handlesebuch. Was super, super interessant auch ist. Oder
machst du so Okkultes? Also ich meine, du sammelst die Sachen, aber praktizierst du das dann? Liest du Hände oder wie
also,
gehst du da?
Ja, als ich mir das Buch geholt habe, das ist schon vor 10 Jahren gewesen, habe ich auf eBay gefunden, habe ich mir das durchgelesen und habe das so bei Freunden ein bisschen gemacht, aber mache ich nicht mehr. Mhm. Also ich bin sehr vergesslich leider. Aber so Tarotkarten mag ich immer noch sehr gerne. Gestern erst gelegt auch, wegen wie es weitergeht in meinem Leben.
Was hast du denn für ein Deck?
Arcana, ja.
Du hast die großen Arcana gelegt, und welches Deck nimmst du?
Das Major Arcana habe ich, genau.
Und das Standard Rider Waite oder nimmst du einen Crowley oder so diese Fantasy-Dinger?
Nein, ich habe einen Crowley.
Das Crowley finde ich auch.
Ich habe eins.
Aber hätte ich jetzt.
Eigentlich.
Ah, nee, hast du schon mal gesagt, das ist jetzt zu abgespaced, oder?
Das ist sehr abgespaced, ja. Ich habe es zwar, aber es ist mir zu abgespaced. Und
ich finde es auch so psychedelisch. Das
ja,
ist
sehr.
Passt für mich immer noch.
Voll.
Ist es ja auch.
Es ist wie, als hätte so ein Typ, der so. Ach so, das hat er doch auch. Das ist doch der satanische Bibel geschrieben hat in den 70ern.
Weiß ich nicht. Habt ihr die satanische Bibel? Nee, das war
andere.
Crowley ist älter. Und das hat eine Frau gemalt, aber es ist
gemalt, weiß ich, ja.
die ist ihrer Zeit ein bisschen, das sieht 70er aus, ist aber nicht 70er. Und das ist das Verwirrende. Für mich sieht es irgendwie so ein bisschen trashig 70er aus. Aber wenn man guckt, aus welcher Zeit sie das gemalt ist, ist es schon visionär, aber es hat trotzdem irgendwie eine sehr komplexe Optik. Ich tue mir auch schwer. Aber ich dachte jetzt, okay, weil ja da die Wörter kräftiger sind und zum Beispiel Kraftlust ist, dass du dich eher zu... Weil das ist ja ein bisschen derber da.
Ich mag es auch, aber ich finde die Bilder von dem Standard, finde ich irgendwie
schön. Und was hast du dann gelegt? So eine Kompasslegung gestern. So, wie geht's? Darum geht es? Wie
genau.
Ja.
Aber dann nimmst du das große Arkan und lässt die kleinen Sachen weg.
Nee, dann nimmt sie die ganzen.
Ja.
Alle Karten.
Ja, weil du vorhin irgendwie großes Arcanum gesagt hast, deswegen dachte ich, nee, nimmst du alle.
Genau,
Ich muss es kurz recherchieren.
Recherchiere sonst du.
Das ist schlimm in meinem Kopf.
Weiter bin ich, Handlesen war auch immer so, ist bestimmt cool, aber irgendwie, ist das richtig, ist das intuitiv eher oder ist das
ist schon
wissenschaftlich?
Genau, ist wissenschaftlich, genau. Also es kommt, erstens schaust du dir die Hände an von oben quasi, du schaust dir die Form an, je nachdem, welcher Finger größer ist als der andere, wie auch immer. Du schaust dir an die Haare an den Fingern. Du schaust die Knochen, alles. Du schaust dir erstmal die Hand von vorne an und hast eigentlich schon ein Bild über die Person. Also ich vermute zum Beispiel, wenn jemand zeichnet, sieht man ja auch die Dings, ne? Und sowas zum Beispiel. Aber auch halt auch Charakterzüge erkennt man auch an der Oberfläche. Und dann drehst du die Hand um.
Ach so.
Und dann geht's erst an die Linien.
Ach, ich dachte gar nicht, dass das eine Rolle spielt.
Ja. Also 1905 hat es eine Rolle gespielt. Ich glaube, mittlerweile weiß ich nicht, wie das die Leute machen, aber damals hat man alles komplett analysiert. Auch ne, hier so an der Seite, die Hand, die Knochen, die Länge der Finger, alles. Die Haare.
Ist ja dann mal das Argument, das ist ja klar, dass der jetzt schwielend, dass du sagst, dass der Handwerker, dass der schwielend, aber ich denke, das gehört ja dazu. Ist zwar oberflächlich erstmal, aber ist ja trotzdem manchmal die Benennung wichtig oder zur Einordnung.
Ja.
Und der diebe Kram, der geht innen mit den Linien erst los.
Mir wurde die Hand gelesen in London letztes Jahr, glaube ich.
Oh, das will ich auch nochmal.
Das fand ich super spannend.
Er hat die Sitzung abgebrochen, hat gesagt, Geld zurück, bitte verlassen Sie mein...
Ich
habe mal eingebrochen.
Das war wirklich ein Gottesblitz. Auf dem Foto war sie nicht drauf, was er am Ende gemacht hat.
Nee, ich fand es total geil. Es war in so einem Kuriositätenkabinett. Und alles voller total krasser Sachen. Also da gab es zum Beispiel ein Glas mit den Kondomen von den Leuten von Rolling Stones. Dann gab es da eingelegte Genitalien. Also es gab so verrückte Sachen in diesem Kabinett. Unter anderem ist da aber auch eine Frau, die dort war für 3 Tage oder so, die Hand aus der Hand gelesen hat, genau.
Ein Guestspot hatte die quasi.
Guestspot, genau, voll. Und du konntest sie bezahlen und je nachdem, wie viel du zahlst, so lange macht sie das dann. Und ich war mit der Jen, mit der Daniela Spielberger, die war dabei und dann noch Maria, eine Freundin von mir aus Leipzig, genau, wir waren dort und jeder hat sich aus der Hand lesen lassen. Fand ich total cool. Und ja, sie hat irgendwie so Sachen gesagt, die vielleicht sie sagt, weil sie es analysiert hat an meiner Hand, es aber auch zu tun hatte mit Sachen, die in meinem Kopf eh schon auch vorgehen. Also ich glaube, das ist so ähnlich wahrscheinlich wie mit den Tarotkarten. Man sieht es, aber man liest ja trotzdem nur das, was man lesen will. Und so ähnlich war das. Und irgendwie fand ich aber eine Sache total spannend. Sie hat gesagt, wenn ich 33 werde, in dem Jahr passiert was richtig Krasses. Und ich hatte irgendwie so eine Vorstellung mal gehabt, dass ich mit 33 sterben werde. Und ich habe so Angst bekommen, als sie das gesagt hat, mit 33 passiert was richtig Krasses. Es kann ja irgendwas sein. Und dann habe ich sie angeguckt mit Tränen in den Augen und meinte, sterbe ich? Will I die? Und sie hat mich angeguckt ganz lange und das hat es noch gruseliger gemacht. Ich hatte richtig Herzrasen und sie meinte, nein. Aber sie weiß auch nicht, was passieren wird. Irgendwas, was mein Leben komplett verändern wird. Aber ich fand es trotzdem seitdem. Und ich muss sagen, das hat mich so verunsichert, dass aber irgendwie in einer guten Art und Weise. Also ich habe seitdem nicht Angst zu sterben. Seitdem denke ich eher so, ich muss jeden Tag nutzen. Ich habe echt Bock. Deswegen wollte ich auch nach New York und Salem einfach alles nochmal machen, was ich machen will. Weil falls es wirklich so sein sollte, was hoffentlich nicht so sein wird, aber wer weiß, will ich einfach an meine guten Erinnerungen zurückdenken.
Weil wie alt bist du jetzt?
33.
Ach so.
Ja.
Wie lange hast du denn noch? 33?
Bis März.
Bis März noch?
Ja.
Ach so.
Mhm. Weil es geht ja dann eigentlich bis zu deinem Geburtstag.
Ja.
Gut, das so eine Vorhersage.
Ja.
Oh Gott, stell dir mal vor, das passt.
Das dramatische Erlebnis.
Podcast ist und jetzt hat passiert was und wir haben den Podcast aufgenommen.
Ja.
Beste Folge war das.
Mhm. Die meistgehörte Folge vor allen Dingen. Ah, krass. Ich finde es irgendwie schön. Also ehrlich, tut mir leid, wenn es dir Angst macht. Ich finde es jetzt vom Hören sozusagen irgendwie schön, dass man dem Ganzen trotzdem ein Gewicht gibt, dass man sowas denkt. Also
voll.
Dass das passiert ist und dass du das dass du da schon ein Gefühl hattest.
Ja. Weil, ich habe irgendwie so viel Zeug erlebt, was nicht so cool war irgendwie in den letzten Jahren. Und ich habe mir auch so gedacht, wenn es jetzt soweit sein sollte und ich irgendwie irgendwo liege, denke ich ja nur an das. Ich will aber nicht an das denken, ich will an geile Sachen denken.
Ja.
Und die geilen Sachen muss ich aber erstmal erleben. Und deswegen habe ich dann echt mir so in den Arsch getreten und gesagt, okay, du fährst jetzt nach Salem, du schaust dir die Sachen an, die du gut findest, du erlebst jetzt alles nochmal, ohne auch diese Ablenkung zu haben. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich alleine unterwegs sein will. Aber ich will einfach alles machen und alles fühlen und alles erleben noch, bevor es vielleicht zu spät ist.
Mhm.
Ja.
Toll transformiert. Kannst auch in Schockstarre kommen einfach. Und
Ja, ja, genau, das stimmt. Und dieses, was du gesagt hast mit der Veränderung, das spielt damit jetzt auch sozusagen zusammen, auch diese Sachen.
Auch, glaube ich. Ja, also ich habe ja gemeint, so alles, was mir Angst macht, auch zu machen. Weil sonst bleibt man immer auf derselben Stelle und beschwert sich, dass alles gleich ist und nichts sich verändert. Deswegen finde ich schon gut, Sachen zu ändern.
Wie identifizierst du diese Ängste? Also sind es einfach so ganz platt besprochen, so Sachen wie, ich hatte halt immer eine Spinnenangst und deswegen wollte ich jetzt mal in den Zoo gehen und die füttern.
Ja, sowas in der Art. Also zum Beispiel habe ich voll Angst vor engen Räumen.
Mhm.
Und ich wollte mir schon immer so Katakomben anschauen, weil da ja immer Knochen auch sind. Und konnte das halt nie machen, weil ich so Angst davor habe, dass ich da eine Panikattacke kriege und dann raus muss. Und jetzt in Wien wollten wir in die Katakomben gehen, also oder andere Leute wollten in die Katakomben gehen und ich wollte auch unbedingt. Aber ich wusste, es geht nicht.
Mhm.
Und da habe ich dann gedacht, doch, geht. Und dann bin ich mit denen dahin und als es dann in die engeren Räume unten ging, bin ich rausgestürmt, weil ich habe einfach Platzangst bekommen und musste raus. Bin total dramatisch abgezischt, so, ich kann das einfach nicht. Und dann habe ich mich gesammelt und gedacht, nein, genau das machst du jetzt. Du gehst da jetzt rein. Und dann bin ich da rein, war immer noch voll unruhig und so, aber das Gefühl, es geschafft zu haben, diese Runde zu gehen, ist also unglaublich.
Ja.
Hast du da Techniken? Oder wie?
Also mit diesem Satz auch. Da, was dir Angst macht, da musst du hin. Genau da musst du hin.
Und dann einfach dabei bleiben und das durchziehen.
Ja.
Und das Gefühl ist aber trotzdem noch stark.
Ja, sehr stark. Also wie gesagt, ich hatte so Herzrasen, ich habe geschwitzt. Ich schwitze jetzt gerade, wenn ich das erzähle, wenn ich nur dran denke. Aber danach war ich so stolz auf mich. Also ich war so, boah, du hast das geschafft und du hast die Knochen gesehen und du hast es einfach durchgezogen, obwohl du so Angst hattest. Und am Ende war es ja gar nicht so schlimm. Also
ist das jetzt geknackt und du kannst locker jetzt in so eine, oder du würdest jetzt immer wieder mit derselben starken Erregung da reingehen, aber es ist halt machbar und Feuer.
Ja, ich glaube, dass es irgendwann vielleicht, wenn ich 10-mal da gewesen bin, ich mir dann denke, ja komm, ist ja nichts passiert so. Aber ich glaube schon, dass es, wenn ich jetzt nochmal hin will, es auf jeden Fall auch wieder schwierig wird. Aber so habe ich es schon immerhin mal einmal geschafft.
Mhm.
Ja.
Ja, das finde ich mega cool und mega mutig. Ich finde auch, ich habe mal bei der Körpertherapeutin, die Sebastian und Franzi mir empfohlen haben, da habe ich so 2 Panikattacken durchlebt, also mit Begleitung, also mit Absicht da rein. Mit Absicht haben wir sie hochgeholt und mit Absicht haben wir sie komplett durchgearbeitet.
Ja.
Und das hat mir sehr geholfen zu erfahren, dass ich wirklich nicht sterben kann.
Mhm.
Und ich finde aber trotzdem, die Unruhezustände werden trotzdem nicht wirklich so viel weniger, aber ich kann mich darauf vorbereiten und ich mache die Dinge trotzdem.
Ja.
Und das fand ich jetzt. Also ich habe im Fliegen trotzdem immer Angst. Also, aber es ist irgendwie vorbereitet, oder?
Ich habe beim Fliegen gar keine Angst mehr. Ich hatte früher so Panik beim Fliegen. Ich habe mich richtig festgekrallt am Sitz und mein Herz hat gerast. Also wirklich so übertrieben. Und jetzt ist für mich Fliegen das Entspannteste.
Ja?
Ja.
Helen, was ist passiert? Wie hast du es gemacht?
Und zwar, also ich musste ja früher mit dem Make-up-Job super oft fliegen. Ja. Und dann, ich weiß nicht mehr, irgendwann hat mir ein Freund Valium gegeben und meinte so, probier das, weil das ist ja auch kein Zustand, dass du da irgendwie 30 Panikattacken hast an einem Flug.
Ja.
Und dann habe ich das einmal gemacht und es war richtig gut. Und beim zweiten Mal habe ich die Valium vergessen. Und ich war so, oh, scheiße. Aber weil es auf Valium so entspannt war, hat mein Kopf das so gespeichert. Und seitdem ich einmal auf Valium geflogen bin, habe ich keine Angst mehr.
Ach, wie überschrieben.
Ach so, ja.
Genau.
Oh, das ist ja toll.
Weil auf Valium war es nämlich so, also ich hasse Babygeschrei und da hat ein Baby hinter mir geschrien. Mir war es egal. Ich war einfach so entspannt, so eingekuschelt, wie in so einer warmen Wolke. Und das hat das komplett überschrieben. Und seitdem fliege ich und bin so entspannt beim Fliegen.
Oh, ja. Sehr geil. Das ist natürlich auch verlockend, das öfter zu nehmen. Ne?
Ja, aber wenn man es dann einmal ohne gemacht hat, ist man so, ah ja, geht auch ohne.
Cool.
Ja.
Hast du im beruflichen Bereich Ängste?
Ja. Ja, also ich habe vor allem Angst, dass es irgendwann nicht mehr läuft.
Mhm.
Keine Kundenanfragen kommen, habe ich total Angst vor. Ich habe Angst wegen dieser Cancel Culture, dass irgendwie dadurch irgendwas verursacht wird und ich dann keine Kunden mehr habe. Aber auch Angst, was falsch zu machen bei einer Tätowierung.
Mhm.
Ja.
Was ist für dich falsch?
Wenn ich zum Beispiel, ich rede ziemlich viel mit meinen Kunden auch und ich liebe das auch total, aber ich habe auch Angst beim Quatschen, dass ich dann irgendwo falsch schattiere oder sowas und dann, ja,
also
die Stadt verlassen muss.
Falsch schattieren ist schon ein Fehler.
Ja. Und es ist aber, also das ist auch so ein Ding, ich mag es nicht, so selbstkritisch zu sein, ich liebe es aber gleichzeitig auch total, weil nur so entsteht Veränderung.
Mhm.
Ja. Also das gibt mir Motivation, immer was anders und besser und da nochmal und das beim nächsten Mal nicht zu machen. Also ich liebe auch die Selbstkritik.
Mhm.
Ja.
Kriegst du Kritik von anderen? Wo holst du dir Kritik? Oder kriegst du die ungefragt?
Also ich frage eigentlich oft auch, aber manchmal ist es zum Beispiel, dass ich voll unzufrieden bin und dann die andere Person oder zum Beispiel ja Christoph dann sagt, er fand es überhaupt nicht schlimm, er fand es eigentlich ganz gut. Ich liebe aber Kritik. Also ich finde, selbst wenn es irgendwie das Ego es hasst und man kurz beleidigt ist, liebe ich aber Kritik, weil ich will ja nicht immer auf der gleichen Stelle hocken. Ich will mich ja verbessern. Aber ich nehme Kritik nicht von jedem an. Also es muss schon eine Person sein, die ich über mir sehe.
Ja. Das wollte ich auch gerade fragen, ob du, weil ich finde, es ist schwer zu differenzieren, ob eine Kritik aus freiem Herzen von jemandem kommt oder wann schädigt es dich, wann ist es Projektion, wann hat es überhaupt nichts mit dir zu tun.
Ja, ja.
Finde ich super schwer zu differenzieren. Aber wenn du sagst, genau, du nimmst es nicht von jedem und eher von erfahrenen Leuten.
Voll. Also wenn, mir hat mal eine Person gesagt irgendwie, was sie anders machen würde, obwohl ich gar nicht gefragt habe. Und das fand ich nervig, weil, also zum Beispiel, ich habe ein Foto gemacht und ich fühle mich bei Fotos sicher. Wie ich die Fotos mache, fühle ich mich sicher dabei. Und dann
Fotos
kommt
von Tätowierung.
Von Tätowierung, genau. Und dann kommt eine Person an, von der ich finde, es könnte besser sein, wenn man es mal bewertet. Und die Person kommt ungefragt an und sagt, ja, ich würde es aber jetzt so und so machen. Vielleicht machst du es jetzt so und so. Und ich fand das total unnötig.
Mhm. Weil er sieht es auch nicht kann besser.
Ja, genau. Also was willst du mir erklären, wenn du das selber nicht kannst?
Mhm. Na gut, derjenige denkt ja, er kann es selber, ne?
Ja. Ja.
Deswegen denkt man erst, man hat jemandem einen guten Ratschlag gegeben wahrscheinlich. Aber ungefragt.
Aber ungefragt, genau, voll. Also ich finde zum Beispiel, wenn jemand wie Schumitz oder Christoph ankommt und drüber schaut und wenn ich dann fertig mit dem Kunden bin, dann sagt, ey, das geht gar nicht oder vielleicht probierst du es beim nächsten Mal so und so, nehme ich das voll gerne an. Ich probiere es gerne aus und schaue, ob es mir taugt. Es muss ja auch nicht alles immer stimmen oder für mich auch so stimmen, was jemand mir sagt, aber ich probiere es gerne aus. Ja.
Mhm.
Ja.
Was sind deine Ziele oder deine im beruflichen Bereich, deine Vision?
Meine Vision.
Oh, was soll noch kommen?
Also ich hatte so ein paar Ziele, die jetzt alle irgendwie so passiert sind. So, also ich wollte in Aachen arbeiten und habe jetzt dank Christoph auch in Aachen arbeiten können. Ich wollte nach Salem. Also da gibt es so einen Laden, zu dem ich so aufschaue, der noch bevor ich tätowiert habe, ich immer dachte, boah, richtig, richtig cool. Der ist so extrem, ja, so wie so ein Märchen, so ein düsteres Märchen sieht er aus. So okay, ganz viele Kerzen. Black Veil Tattoo. Mhm. Genau, und jetzt wurde ich eingeladen dahin. Und,
ach, du wurdest eingeladen?
Genau.
Also, und bin dann
was anderes. Wie sieht denn aus?
Genau.
Zeig mal den Laden. Ach, krass.
Ja.
Du hast diese Nachricht bekommen, du hast da auf dein Handy geguckt, hattest eine Nachricht von denen im Postkasten?
Nee, ich folge denen, also es sind Zwillinge, die haben den Laden. Und der eine ist mir dann zurückgefolgt. Und dann hat er irgendwann mir geschrieben, ich habe eine Tätowierung gemacht, ich glaube, das waren so Dornen am Gesicht. Und er meinte, boah, er hätte richtig gern was von mir.
Und Black Veil, Alba?
Nee, Black Veil wie Schleier.
V-E-I-L.
Ach,
ja.
V-E-I-L. Ja, das ist doch mal ein Kompliment genau. Dann, ne?
Ja.
Also sich bewerben irgendwo und dann ein Ja bekommen, ist eine Sache, aber...
Ja.
Und dann noch in Salem.
Ja, das ist der Laden, also...
Hammer. Und tattoo-technisch, motiv-technisch, alles was so im Techno... Gibt's da Sachen?
Ja, also wie gesagt, ich würde voll gerne irgendwie ein bisschen derber werden mit meinen Motiven.
Derber? Hm.
Genau, ich freue mich total, wenn Leute ankommen mit, ja, also letztens habe ich so eine Baba Yaga gemacht und da fand ich auch cool, dass sie gemeint hat, ja, aber mach die mal richtig so mit hängenden Brüsten und ne, alles drum und dran. Und ja, ich freue mich total über sowas, also irgendwie Fratzen und ja, also irgendwie Gesichter, so diese Vampirfrauen liebe ich auch. Aber ich kann mir zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, die Augen, also ich mache ja immer, dass der Augapfel schwarz ist. Mhm. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, ohne das schwarz zu machen, weil ich finde, dann sieht das so lieb aus. Ich mag das so überhaupt nicht.
Du meinst, den ganzen Augapfel machst du schwarz?
Genau.
Sehe ich das hier irgendwo?
Ja, eh überall, genau.
Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja.
Genau.
Ha, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, 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 okay.
Mhm. Weil ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so ein düstereren Look.
Auf jeden Fall.
Und ich finde ohne, ich mache auch irgendwie voll ungerne, früher habe ich so ein weißes Highlight so im Auge gemacht, so der Glanz, mache ich auch nicht mehr. Ich finde, das verniedlicht direkt auch sofort alles. Mache ich auch voll ungerne mittlerweile.
Aber es machen natürlich auch die Proportionen ne, sozusagen aus, dass es dann, wie wir es vorhin hatten, immer noch so schön ist. Ne?
Genau, genau.
Wenn der Abstand hier sehr klein ist, also alles, wie man sich auch etwas puppig macht oder irgendwie so. Man muss sich wahrscheinlich so auch anstrengen, dagegen zu arbeiten, dass man sagt, man macht diesen Abstand hier schon mal ganz dynamisch oder so.
Aber bei ihr zum Beispiel war das auch so, der Kunde von mir, der Jonas, der meinte, ich soll, also es ist ja diese Blutgräfin, ne?
Von Game of Thrones?
Nee, die Bathory heißt sie, ich glaube aus Ungarn also oder so. Eine echte. Und sie, also laut Gossip von damals, hat sie im Blut gebadet und sich so Blutmasken gemacht, weil sie jung sein wollte, weil sie angeblich einen jungen Liebhaber hatte. Und sie wollte für ihn jung bleiben. Und dann war die Frage, also man macht sie jetzt super düster, weil es ist ja eine Blutgräfin. Und ich meinte, eigentlich muss sie ja hübsch und jung
und
sein,
weil sie das
sonst
ja,
macht das ja gar
ja,
keinen
ja,
Sinn.
Das stimmt, total.
Ja. Ja. Und deswegen haben wir die ja so ganz jung, aber halt sehr düster gemacht.
Mhm.
Ja.
Ich finde spannend, dass mein erster Ansatz wäre, ein weißes Auge zu machen, so zombie-mäßig. Und das genaue Gegenteil erzeugt ja auch eine, düster, härter. Aber das ist wieder, wenn man in der Materie nicht drin ist, ist auch wieder, was einen umgibt.
Ja,
kommt. Das wirst du ja sicherlich unbewusst auch irgendwo gesehen haben, weil ich will jetzt als Aus, der mit Gothic-Motiven nicht.
Ey, so bei den schwarzen Augen ist tatsächlich so passiert. Ich habe da gerade angefangen zu tätowieren und ich sollte so einen Schrumpfkopf machen, so einen Voodoo-Schrumpfkopf. Und ich habe die ganze Zeit dran rumgezeichnet und war so, oh, irgendwie sieht er mir noch nicht düster genug aus. Und dann kam die Idee von Domme. War der schon mal hier bei euch?
Nee, ich kenne ihn nur als Kunde.
Genau.
Ich
kenne ihn aber er war nicht beim Podcast.
Und er war irgendwie immer so. Noch nicht. Ja, muss mal kommen.
Ja, ich mach noch mal, ich schreibe noch mal ein Drohmail.
Ja, der hat also gegenüber von mir gesessen und meinte irgendwie so, hä, probier doch mal mit Schwarz aus. Und dann hat es in meinem Kopf so boom gemacht und ich so, oh mein Gott, das ist es.
Ja.
Also eigentlich war es Dormes Idee.
Aber ich meine, das ist ja auch so der Einfluss, ne? Man ist ja dann eh das so ein ja Magnet manchmal für seinen Einfluss. Und wenn man dann nicht, wenn man viel rumkommt, hat man halt sehr viel Einfluss.
Ja.
Oder holst es halt aus einer anderen Quelle, aber die meisten.
Aber ich habe es dann so geliebt und es hat so Sinn gemacht, alles.
Oder ich finde auch nochmal, dass du dabei bleibst. Also es dir so wichtig ist, wird dann auch zum Stil, weil er hat die Idee, find's vielleicht nicht ganz so pralle oder kann es gar nicht bei sich umsetzen.
Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass er.
Das und meine Sachen sehen ja eh komplett anders aus als seine. Und er hat es einfach so in die Runde mal geworfen. So, probier doch mal aus.
Und das ist ja für andere schon Clown, wo ich denke, er ist doch geistiges Eigentum von allen. Er hat es halt eher ausgesprochen. Wer es umsetzt, ist ja eher wichtig.
Ja.
Wer es so konsequent umsetzt, weil das. Ich glaube, ich wäre mir jetzt noch nicht als Stilmittel aufgefallen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, ist ja.
Ja, es ist überall.
Galerie ist so. Also, spannend.
Das ist so witzig, wir haben alles, fast alles, obwohl es immer so eine besonderen Fragen sind, gestellt.
Ja.
Ja. Also oder gestreift dadurch automatisch sozusagen.
Ja.
Aber was ist deine größte Schwäche?
Meine größte Schwäche? Grenzen setzen, würde ich sagen. Ja. Also ich fühle mich schon sehr stark in anderen Sachen mittlerweile. Und Grenzen setzen wird auch immer besser. Aber es ist trotzdem immer noch so ein Thema.
Ja. Bei bezogen auf fast alle Situationen oder in spezifisch irgendwo?
Auf Personen, also fremde Leute kann ich gut, aber Leute, die mir am Herzen liegen, fällt mir schwer, da eine Grenze zu setzen. Also ich glaube, viele kennen das so aus der Familie. Genau. Das ist noch etwas, an dem ich gerne arbeiten würde.
Zum Beispiel, wenn Weihnachten ist.
Ja.
Kennen das wahrscheinlich viele. Was machst du zu Weihnachten? Wie feierst du Weihnachten?
Ja, also ja. Ich habe ja noch nie Weihnachten gefeiert in meinem Leben. Und weil in der Ukraine zum Beispiel war das so, dass wir an Silvester setzt sich die Familie zusammen, man beschenkt sich an Silvester und man kocht und genau, das ist immer Silvester, weil man sagt nämlich, mit den Leuten, mit denen man Silvester verbringt, mit denen verbringst du das ganze nächste Jahr auch. Und da war es halt wichtig, dass es halt die Familie ist und deswegen ist es so. Und und dann bin ich mit meiner Mutter ja dann weggezogen aus der Ukraine nach Deutschland. Und da haben wir es dann irgendwie nicht mehr so gemacht. Also auch nicht mehr Silvester richtig zusammen gefeiert. Und Weihnachten gab es bei uns halt nie. Und für mich ist es immer noch so ein bisschen, so fremd. Irgendwie ein Weihnachtsmarkt. Ich habe keinen Bezug dazu. Also ich weiß, dass es das gibt immer jedes Jahr. Aber es ist, was ist das?
Ah, okay. Es fühlt sich auch überhaupt nicht jetzt für dich. Du hast ja jetzt auch gerade gar keine Vorfreude.
Gar nicht, nee. Und es ist jedes Mal, meine Freunde lachen so, weil es immer so, was könnte man machen? Und dann so, wir können ja auf den Weihnachtsmarkt. Und dann so, sie hasst es ja.
Ich wollte gerade sagen, verstehst du, aber du hasst es auch.
Nee, ich hasse, ich finde, es riecht immer total eklig. Also Glühwein gemischt mit 1000 verschiedenen Schweißnuancen und besoffenen Leuten und da sind Pilze, da wird Käse gebraten, also der Geruch macht mich wahnsinnig.
Mhm.
Die besoffenen Leute machen mich wahnsinnig und ich kann damit nichts anfangen. Also was soll ich da? Weiß ich nicht. Aber wenn jemand unbedingt hin will, würde ich mich erbarmen, da mitzukommen. Aber es gibt einen.
Da musst du Grenzen setzen lernen.
Da muss ich Grenzen setzen lernen.
Der Weihnachtsmarkt auf jeden Fall.
Ja, genau, es gibt ja verschiedene Weihnachtsmärkte.
Genau, es gibt einen nämlich, den finde ich interessant. Das ist der, ich glaube, am RAW, dieser mittelalterliche. Den finde ich ganz cool, ja.
Stimmt, man kann das ja auch stilvoll.
Ja, das hat Potenzial für stilvoll. Das gibt es von Rummel bis so oldschool halt.
Aber ich finde, weil da hat es für mich wenig mit Weihnachten zu tun. Da ist es halt, okay, da gibt's Bogenschießen, da gibt's eine Feuershow und da, das ist irgendwie gemütlich. Da ist so ein Schmied. Und
das
irgendwie,
ist so Game of Thrones.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, aber das finde ich irgendwie mega cool. Ja. Aber
da ist ja der christliche Ansatz, also die Weihnachtsidee nicht vorhanden. Das
nee,
ist ja
nicht
eher
so richtig.
Zeitreise, Mittelalter.
Germanisch.
Ja.
Eher
Ja, hört sich so an. Ja. Aber die haben ja nun nicht Weihnachten. Ja.
Hat ja. Thor kein Weihnachten gefeiert?
Nee.
Weißt du?
Christus.
Hat er nicht einen Weihnachtsbaum geholt?
Nee.
Eine Douglas-Tanne?
Glaube ich nicht.
Weiß ich, muss ich recherchieren.
Ey, doch, aber Tannen könnte.
Tannenbaum, genau, ja. Gab es bei uns zu Silvester.
Mix, Max, das ist doch global ja. Übernommen.
Genau. Tannenbaum gab.
Gemischt alles.
Genau, und dann gibt es ja den, also es gibt ja auch einen Nikolaus, der bei Peterchen Frost heißt und der hat eine. Nichte oder so.
Haben wir das ja auch voll.
Genau. Und der hat eine Nichte oder sowas. Also auf jeden Fall eine kleine Frau hat er dabei oder ein junges Mädchen, die dabei ist, die ihm hilft.
So ey, das stimmt. Das ist eine gute Geschichte eigentlich. Na, Peterchen
Frost ist doch auch, haben wir doch hier, weißt du.
Ich kenne es aus dem Russischunterricht. Ja, ja, ja.
Aber sieht halt trotzdem anders aus, ne?
Ja,
also,
der ist blau auch.
Der ist blau und die Mütze sieht anders aus und sein Gewand ist so bestickt und genau, eher blau, hellblau und so, genau.
So ganz Frozen-mäßig.
Frozen, eher. Genau. Und so der rote ist für mich Coca-Cola. Also für mich.
Aber ich habe jetzt letztens gelernt, das stimmt nicht. Das ist auch ein Urban Myth, dass Coca-Cola den initiiert hat.
Na, das nicht.
Den Look.
Genau, eigentlich. Das auch nicht. Aber für mich ist in meinem Kopf Coca-Cola.
Ja,
für
stimmt.
Mich, weil ja. Ich ja keinen, also genau, weil für mich ergibt der sonst keinen Sinn.
Das heißt, am 24., 25., 26. arbeitest du eigentlich, wenn jemand wollen
würde? Ich machen, genau.
Ja. Und es hat überhaupt kein, berührt dich nicht.
Nee.
In irgendeiner Form.
Ich finde es halt voll, also ich mache dann so Sachen wie meine Wohnung streichen oder eine Serie schauen.
Die anderen Menschen um dich rum zwingen dich dazu, dass du in so eine Askese kommst, weil die alle Weihnachten machen.
Nee, also manchmal gehe ich für einen Abend zu Freunden, weil die haben mit der Familie ja Weihnachten und dann holen die Reste vom Essen und dann essen wir das halt abends und schauen irgendwie fern oder sowas. Aber das kann man auch in einem anderen Tag machen.
Ja.
Aber du schaffst es, dass sich der 24. wie ein normaler Tag anfühlt?
Nee, weil ja alles zu hat und die Stadt total leer ist. Also es ist schon anders.
Ist ja auch kein Sonntag, ne?
Ja.
Es ist schon leer.
Was machst du denn zu Weihnachten? Weil du bist ja auch nicht so.
Durch Kinder muss ich ja den ganzen Rummel mitmachen.
Machst du.
Ich bin dann.
Und Sofas-Folge jetzt noch ausgestrahlt im Dezember?
Weiß ich nicht, ob wir das jetzt schaffen. Musst du entscheiden.
Wie oft kommt eigentlich eine Folge bei euch?
Alle drei Wochen,
ja.
Also haben wir jetzt von
manchmal
vier
zwei,
auf drei Wochen.
Drei.
Und jetzt haben wir mal zwei, das ist ganz schön stressig. Die müsste hier jetzt durchhören in der Woche und dann könnten wir die vorziehen. Wenn wir dieses männlich-weiblich Wechsel durchziehen wollen, wäre jetzt eigentlich mal weiblich wieder dran.
Okay.
Warum?
Ich fand es gerade auch witzig, dass sie die erste Folge im Jahr ist, weil sie ist ja ein Widder.
Ach,
wir sind ja die Ersten.
Wegen dem Weihnachtsbezug?
Ja. Und wir sind die Ersten im Sternzeichen.
Im Sternzeichen, aber nicht,
ja,
im, nicht
mit
im Jahr.
Ja, beginnt das Jahr. Nee, aber
mit uns zwei.
So von mir beginnt das Jahr. Und ich bin die Rote und sie die Schwarze. Wieder Frau. Ja. Was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
Woher wusste ich das?
Ja, ich würde sagen, die Katakomben auf jeden Fall. Das war ja wirklich Augen zu und durch.
War das in New York oder in Paris?
Nee, das war jetzt in Wien.
Ach so.
Genau, in Paris will ich voll gerne, habe ich mich noch nicht getraut. Aber das auf jeden Fall. Und davor war ja der Karaoke bei
War das wirklich für dich ein Augen
Ja, komplett, voll.
Hä, weil ich dachte so, das wirkte so wie, ja okay, sie ist sonst so Intro, habe ich ja jetzt schon gehört und wir hatten uns ja jetzt schon dann mal gesehen. Und dann, okay, aber eigentlich macht sie sowas dann halt trotzdem
nee,
volle Kanne.
Das war so, also ich war schon einmal vor 7 Jahren oder so, habe ich mal gesungen bei der Karaoke, aber da war ich total voll. Deswegen, keine Ahnung. Aber das war jetzt, dass ich unten stand und gedacht habe, ich habe da so Bock drauf und schon länger, aber ich traue mich einfach nicht. Und da war schon wieder dieser Satz, wo du Angst hast, da gehst du jetzt hin. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, mach's jetzt, weil die Angst ist ja, dass irgendwer irgendwas denken könnte.
Mhm.
Aber was interessiert mich, was andere denken, wenn ich das eh niemals erfahren werde? Wenn die Leute da stehen und irgendwas denken über mich, egal was es ist, ich werde es niemals erfahren, was sie denken.
Das stimmt, ja.
Und ja, und dann hat meine Freundin die dabei, weil die hatte auch total Lust. Und dann haben wir das dann zusammen gemacht. Und dann haben wir es sogar dreimal gemacht. Also wir haben ja dreimal einfach gesungen, weil es so Spaß gemacht hat. Und das aber auch so ein befreiendes Gefühl war, ne? Mhm. Also auch so vor den Leuten, zu denen ich aufschaue, total Respekt habe, will ich ja eigentlich immer die Coole sein.
Mhm. Ja.
Aber da habe ich gedacht, sei doch mal nicht die Coole, sondern mach das doch jetzt einfach mal, was dir Spaß macht und nicht das, was andere von dir erwarten.
Voll.
Ja.
Ey, ich hätte
gedacht, aber es ist mega krass, finde ich auch super.
Ey, voll. Hört sich jetzt erstmal nicht so an, aber ich habe auch gemerkt, weil der, vielleicht für viele hört sich nicht so an, aber ich habe auch gemerkt, das ist halt eine berufliche Veranstaltung. Und
genau.
Normalerweise wäre es mir total Latte,
ja,
wenn da irgendwelche anderen Leute sind, aber die geschätzten Kollegen, Kolleginnen.
Genau.
Schon, also ich habe gemerkt, dass ich bin so rein in die Party und dachte mir, hey, voll locker hier und gemerkt, oh fuck, oh, ja, hier sind ja alle hier, die mich, und dann war ich sofort gehemmt. Also ja, ich werde, also ich hatte die Idee hochzugehen, aber ich werde,
wir wollten
nicht, ja, ich ja, werde, ich habe gemerkt, das war eine Idee davor und ich konnte es nicht überwinden.
Ja.
Ich habe sogar zwei Bier getrunken, weil ich nicht locker geworden bin. Und dann dachte ich, was ist mit so was los?
Ja.
Was hat sie genommen, was ich nicht genommen habe? Aber du bist nüchtern hoch.
Nee, ich habe 2 Desperados habe ich getrunken.
Ach so, ja.
Ja.
Also, was war der erste Song?
Der erste war Moulin Rouge von hier Christina Aguilera,
ach,
Pink
das
und so.
Gesungen. Das ja, haben wir draußen gehört, das haben wir gar nicht gesehen.
Ja. Aber bist du nach 2 Desperados, da bist du ja auch nicht Hacke.
Nee.
Ja.
Aber
du warst dir,
da ich war trotzdem, hatte ja diese Gedanken so, ja, oh, oh mein Gott und keine Ahnung. Und dann habe ich aber auch gedacht so, ey, es ist eine Karaoke-Party, wo man Karaoke singt. Sonst, wenn keiner singt, macht es ja gar keinen Sinn.
Nee.
Voll.
Also ist es ja
und
dafür
Karaoke
da.
Karaoke ist auch ein Konstrukt, was ja ist für alle Leute, die singen wollen. Egal,
voll.
Selbst egal, wie es klingen
voll,
will.
Voll.
Ja.
Und ich habe mir auch so gedacht, die Personen, die auf der Bühne stehen, denke ich mir zum Beispiel eher so, boah, wie mutig das ist und denke mir nicht, egal wie schief es klingt, denke ich mir nicht, oh mein Gott, wie peinlich.
Natürlich.
Ich denke mir eher so, boah, richtig cool, dass die Person da hochgeht und es fühlt. Und dann habe ich gedacht, ja, ist mir egal jetzt, ich mache es jetzt einfach. Und dann habe ich es gemacht und ja, irgendwie lustigerweise kamen am nächsten Tag Leute bei uns am Stand die ganze Zeit vorbei und haben dann, weil der zweite Song war ja Hit Me Baby One More Time von Britney, die dann am Stand vorbei sind und das Lied gesungen haben.
Ja, süß.
Ja.
Wohlwollend.
Wohlwollend, genau.
Ja.
Und viele haben auch gesagt so, boah, richtig mutig und dass sie zum Beispiel auch voll gerne gesungen hätten, sich aber nicht getraut haben und so. Und ja, am Ende hat jeder das Problem da im Raum, aber
absolut,
keiner traut sich, ne?
Ja.
Ja.
Was sind denn aber dann so Ängste, was Leute dann denken könnten? Also sezierst du das noch innerlich?
Ich glaube, es ist so dieses nicht cool zu sein, Respekt zu verlieren, weil man peinlich ist oder ja, irgendwie so.
Mhm.
Ja. Oder aufmerksamkeitsgeil oder so. Also irgendwie wird einem beigebracht ja auch eher so, es ist ja viel mehr respektiert, zum Beispiel, wenn man sich über etwas freut, was man selber erreicht hat, dass man eher so das nicht zeigt, dass man sich drüber freut, weil sonst ist es ja eingebildet und arrogant. Es ist ja besser, sich zurückzuhalten. Es ist immer besser, sich zurückzuhalten und wird eher als peinlich oder arrogant abgestempelt, wenn man es halt nicht macht, wenn man sich freut über sich oder stolz auf sich ist oder irgendwie sowas. Und da hatte ich halt auch das Gefühl, also ne, so selbstbewusst auf der Bühne stehen, könnten Leute sehen als, boah, die ist peinlich, arrogant, eingebildet. Was denkt sie, wer sie ist und so. Ja.
Das wird nicht positiv, ne?
Nee.
Oder so, hat sich nicht unter Kontrolle, rastet komplett aus.
Genau,
oder
genau.
Sagt, wie soll ich sich mal zusammennehmen?
Ja.
Oder sowas. Ja.
Also,
aber das stimmt, ne? Ich musste gerade nur dran denken, man denkt auch, man hat schon in der Schule ja gedacht, wenn jemand wiederkam mit seinem Zettel von vorne, mit einer guten Note und dann Leute so gemacht haben, so, yes! Ja, das fand man ja schon richtig
schlimm. Voll,
man ja nur
voll,
Kacke, die Leute.
voll.
Dann so, was für ein Ficker, ey.
Ja.
Dann mit seiner 2.
Ja.
Ja. So.
Ja. Aber eigentlich,
da fängt man ja schon an,
voll,
das zu denken.
Ja, ne? Aber weil es ja eigentlich auch Neid irgendwo ist.
Ja, weil eigentlich könnte man ja sagen, hä, krass, was so 2.
Ja, ja.
So, abgefahren, herzlichen Glückwunsch, irgendwie so.
Und ich finde, ich habe letztens so einen Podcast gehört, ich glaube, das hatte ich schon mal dir erzählt, wo sie sagt, sie hat ein Buch geschrieben und freut sich voll für sich selbst und hat dann darüber nachgedacht, es gibt im Deutschen zum Beispiel eher das Wort, Mitleid zu haben und zu sagen, oh, du Arme. Aber es gibt kein Wort, was sagt, wow, du hast es erreicht, du Reiche. Das gibt's nicht.
Stimmt. Also nicht mitleiden, sondern mit freuen.
Ja.
Ich habe mit dir Mitfreu.
Ja.
Mit Leid, das Leid oder die Freude.
Ja, allein schon
mit
so der
freudig.
Sound.
Mit
so.
Freudig.
Hätte ich jetzt.
Aber allein schon dieses so, oh, gibt's, aber wenn man sich freut, gibt's keinen Sound dafür.
Das stimmt.
Also weißt du, so es gibt so voll vieles, was man so sagt, wenn man, ja, wenn jemand irgendwie traurig ist, hat man total viel zu sagen. Wenn aber jemand sich freut, hat es keine Bedeutung so richtig. Also es ist so, ja, okay. Schön für dich.
Ich werde jetzt super oft darauf achten, weil auf sowas achte ich immer voll doll. Wenn mir jetzt, wenn es jetzt so sagst, werde ich die nächsten Tage. Mir ist mal vor ein paar Monaten aufgefallen, ich finde es so krass, immer, wenn Leute was erzählen, was sie vorhaben oder gerne machen würden, dass es fast immer, also eigentlich immer abgetan wird von Leuten.
Ja.
Und egal was, das also ich habe mir schon vor sehr langer Zeit vorgenommen zu sagen, also egal, auch wenn du jetzt was auch immer was anfangen würdest, wo ich vielleicht denke, oh, weiß ich nicht, ob das für Sofa das Richtige ist oder so, dass man so erstmal denkt, machen, geil,
ja.
Mach das mal, ja. Hä, wie krass, oder oh, erzähl, wie es dann ist oder irgendwie sowas, statt so immer als erstes dieses, was willst du denn jetzt noch alles machen?
Ja.
So.
Ja.
Oder so, oh, meinst du, das ist was für dich? Also ja. Immer erst so dieses entweder Bewahrende oder Warnende oder so sofort bewertet.
Voll.
So.
Ja, sofort bewertet oder die eigenen Ängste auf den anderen drücken oder jemanden klein halten wollen, weil man selber es nie geschafft hat oder so. Also es ist immer eins von den dreien. Und die Frau, die davon geredet hat, also als sie ihr Buch geschrieben hat, keiner von ihren Freunden, Familie hat gesagt, das ist eine gute Idee. Und jetzt lebt sie halt davon.
Ja.
Keiner, sie meint nie, keine Person hat gesagt, ey, geile Idee, mach das auf jeden Fall. Sondern jeder hat gemeint, mach was anderes, das wird nix, bist du dir sicher? Also nur sowas.
Hm.
Und sie hat dann auf sich gehört und das gemacht, was sie will und hat jetzt total Erfolg damit.
Versuchst du das auch jetzt bei anderen zu machen?
Also du meinst, wenn andere
sich freuen? Also dass man sich das dann auch immer so rum selber, was man aussendet, kriegt man auch zurückmäßig?
Ja, aber also ich würde nicht sagen, dass ich das so mache bewusst und so, okay, dann kommt was zurück oder so, sondern mir ist es einfach viel bewusster geworden an sich, dass man so Paranoia in sich selber trägt und das auf andere die ganze Zeit drauf drückt und alle nur noch irgendwie traurig und unzufrieden sind. Und ich versuche jetzt irgendwie mehr positiv zu sein und auch meinen Freunden gegenüber das mehr zu zeigen. Mhm. Und ja.
Mag ich auch, ist eine Qualität bei dir. Also du kommst aus diesem Düsteren, kannst diese Düster aber irgendwie rausgewachsen. Also kennst dich in beiden Bereichen aus und das ist irgendwie, ja, inspirierend. Es gibt ja Leute, die einfach so Frohnaturen sind und schon immer alles und da ist es irgendwie so klar.
Ja.
Wollen wir eine Abschlusskarte ziehen?
Naja, obwohl wir haben ja jetzt Video, also wir haben auf jeden Fall.
Wir ziehen die einfach zum Tschüss.
Und beschreiben die dann.
Mhm, beschreiben. Kannst du mir ein Rider-Waite-Ding ziehen?
Ja.
Und damit schließen wir die Sitzung dann ab.
Ich habe lange nicht hier zu mir. Was denn mit welcher Fragestellung? Für?
Nee, keine. Nur für Sofa. Auch. Damit schicken wir sie weg, sozusagen. Damit schicken wir sie raus.
Bis März. Das ist krass, also als du es so gesagt hast, so, ich neige jetzt dazu, Witze zu machen, aber wenn ich Witze mache, ist ja irgendwas ausgelöst. Das ist schon die Vorstellung, dass du stirbst oder dir passiert was, schon. Oder also zumindest, ja, ich ziehe vielleicht nach Wien, war ja auch so, ey, wir müssen uns unbedingt nochmal treffen, auch dieser Schock, so, ich verpasse die sonst.
Mhm. Aber manchmal muss ja so ein Schock passieren, damit man irgendwas macht, ne? Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen das Traurige am Leben oder wie wir unser Leben leben, dass immer erst was Krasses passieren muss, damit wir was machen.
Das stimmt.
Bei allen verstorbenen Freunden war es auch so, ich habe die ganze Zeit gedacht, ne, das mache ich demnächst
genau. Nur noch. Ja.
Und dann so, aber das waren schon 3-4 Jahre her, als ich mir das gedacht habe.
Wie bei AstroTV, gib mir einen Stopp.
Ey, die Astronummer.
Stopp.
Ich war genau hier.
Die Fernsehshow.
Ich hebe dreimal ab. Du sagst, von welcher Stapel erstmal?
Mitte.
Oben oder unten?
Unten.
Oh.
Crazy, diese da lag oben drauf.
Krass, ne?
Das war die ich umgedreht habe.
Wirklich?
Hm? Die lag oben auf dem Stapel, habe sie umgedreht, damit sie nicht verdeckt ist.
Die Hohe Priesterin? Möchtest du sie interpretieren für dich, was sie jetzt gerade auslöst?
Gleichgewicht.
Weil du weißt es auch dann schon.
Ja. Sagt ihr mal was dazu?
Ich habe es auch gerade gedacht. Aber ich habe trotzdem, ich habe als erstes, auch wenn ich auch weiß, was sie sozusagen im Buch bedeutet, dachte ich so an so die beiden Pole, aber auch das bisschen noch dazwischen stehen. So.
Und dahinter ist, was ist Fruchtbarkeit? Diese
Fruchtgranatäpfel. Genau.
Ja, aber auch der Apfel ist ja auch der Granatapfel, der Verführung oder der Bewusstwerdungsapfel. Mhm. Aber auf jeden Fall finde ich spannend, dass es ein Vorhang ist. Also sie ist die Hüterin von einem Geheimnis oder die Hüterin der Schwelle.
Ja.
Mond finde ich auch schon, also als weibliches Attribut, aber voll auch, ne? Die ist, wie das Schwarz, wie die Säule rausknallt, Alter. Aber auch die andere dazu.
Ja, ist die schwarze Säule ist vor ihr, die weiße ist hinter ihr.
Genau. Und das sind doch die Mondphasen auch immer
mit. Tora, also hat auch geheimes Wissen, was sie vermitteln kann. Zahl 2 finde ich schon gut. Also dieses Duale oder Polar oder was auch immer.
Aber es passt ja auch, ne? Hier düster außen.
Ja.
Hell innen.
Hell innen.
Düster außen, hell innen. Na, das ist doch für mich ein Schlusswort.
Ja.
So würde ich dich beschreiben.
Ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Schönen Abend.
Tschüss.
Tschüssi.
Ich habe mal ein Schlusswort.
Und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.